Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
Andi Möller kann der Größte bei dieser Europameisterschaft sein, wenn er den versenkt. Gegen Nordirland hat er verschossen. Jetzt hat er die Chance. Und Deutschland im Finale!
Alles zur Europameisterschaft.
Grüßt euch, liebe Hörer. Deutschland im Finale nun ja nicht ganz. Wir treffen uns zu einer großen Abrechnungssendung. Unser EM-Rückblick, wie versprochen, in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Und wie es sich gehört, misst sich dieselbe Runde, die die EM-Vorschau gemacht hat, an ihren eigenen Prognosen. Und es wird in Teilen zumindest wehtun. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass sich beide Gäste bereit erklärt haben für ein Revival dieses Setups. Zum einen Florian Bogner von Eurosport.de, der @flopomuk bei Twitter. Servus Flo.
Servus Max, servus Stefan.
Jetzt hast du schon gespoilert. Als zweiter Gast nämlich mit dabei Stefan Rommel, freier Sportjournalist, der @knallgöwer bei Twitter. Servus Stefan.
Guten Tag.
So Jungs, wir werden uns heute in Demut beugen müssen, all dem, was wir nicht sehen konnten, und werden uns nur ganz sachte auf die Schultern klopfen dürfen.
Ja, Mann. Also, dafür sind ja Prognosen da, dass sie da nicht eintreffen.
Ja, vor allem haben wir uns ja tatsächlich, ich habe noch mal reingehört in die Vorschau-Sendung, unter großen Schmerzen zwar, aber ich habe es getan, und ganz so schlimm war es dann auch gar nicht. Und man muss sich halt auch ein bisschen aus dem Fenster lehnen, sonst machen ja so Vorschauen auch keinen Spaß.
Aber ich bin ja auch da tendenziell immer beim Franz und sage, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern?
Ja, das ist, glaube ich, eine Haltung, die muss man auch haben, wenn man Online-Journalismus macht.
Danke.
Jungs,
zum Thema.
Ja, fangen wir doch gleich mal beim Wichtigsten an. Der Europameister Portugal, wir hatten ihn nicht auf der Rechnung. Wir haben alle Teams einsortiert nach vier Kategorien, die da lauten: Titelkandidat, Überraschungsmannschaft, Durchschnittsmannschaft und Fallobst. Und Portugal hat es bei uns nur zum Durchschnitt geschafft. Stefan, was haben wir denn an Portugal unterschätzt?
Alles. Den Trainer offenbar. Und das mit Kollektiv und mit einem Spieler, der eigentlich aus dem Kollektiv rausragt, den aber einzubetten, wenn das gelingt, dass das doch mehr ausrichten oder Schaden anrichten kann beim Gegner, als wir wohl die meisten sich gedacht hätten. Mhm. Und noch ein paar andere, vielleicht auch glückliche Umstände, wie auch immer man das jetzt nennen mag, haben dann dazu geführt, dass es jetzt tatsächlich so gekommen ist, wie es am Sonntagnacht dann auch gekommen ist. Ich finde, vorherzusehen war das nicht. Ich glaube, ich habe mit dir in irgendeiner der letzten Sendungen nochmal auch über Portugal gesprochen, und da auch hatte ich so das Gefühl, dass sie mir eigentlich dass sie nach der Vorrunde gesagt hätte, die stehen jetzt ein bisschen unter Wert da nach diesen drei Unentschieden. Und danach, auch mit dem Fußball, den sie dann gespielt haben, hatte ich eigentlich das Gefühl, dass sie irgendwann schon fällig sein werden. Aber wenn man sich dann die möglichen kommenden Gegner so angeguckt hat, konnte man durchaus damit rechnen, dass sie es zumindest ins Finale schaffen. Mhm. Und naja, was dann da passiert ist, hat man ja auch gesehen. Im Prinzip ein Abziehbild von dem, was fast gegen Kroatien passiert ist, und danach gegen Polen. Die Spiele haben sie jetzt in der Art und Weise nicht allzu viel genommen. Insofern war es natürlich so in allem gesehen, finde ich, schon immer noch überraschend. Aber ja, so nach dem Deutschland-Frankreich-Spiel konnte man schon das Gefühl haben, die können jetzt sogar das Finale gewinnen. Also da war jetzt Frankreich für mich jetzt nicht mehr der ganz große Favorit dann. Mhm.
Flo, wann hast du geahnt, dass unsere Prognose falsch war? Ich tippe mal so auf die 109. Minute im EM-Finale.
Nein. Also mal ganz ehrlich, eine Mannschaft, die halt auch nur ein Spiel nach 90 Minuten gewinnt bei einer EM, kann man natürlich schon sagen, das war jetzt alles in allem auch nur Durchschnitt. War es natürlich nicht, weil sie Europameister geworden sind. Und für mich, also ich bin weit davon entfernt von der Fraktion, die sagt, boah, total bescheuerter Europameister, die haben so schlecht gespielt und die hätten es gar nicht verdient. Nee, ganz im Gegenteil. Ich finde schon, dass wenn sich eine Mannschaft nach 7 Spielen so durchsetzt und sich einfach weigert zu verlieren, dann haben sie es auch verdient, dieses Turnier zu gewinnen. Ich habe es mir gedacht ab dem Achtelfinale, weil als man dann sah, wie sich da der Weg ebnen könnte, wenn sie Kroatien schlagen, das war für mich ein 50-50-Spiel und so war es ja letztlich dann auch mit dem Tor in der 118., wo kurz zuvor noch der Pfostenschuss von Kroatien, glaube ich, war. Und dann, ja gut, ich meine, wen haben sie dann geschlagen? Polen, Wales und Frankreich im Finale. Also es waren dann alles Spiele, die sich so im 45%, 50%, 55% Bereich bewegt haben. Und ja, mit den Gründen oder durch die Dinge, die der Stefan angesprochen hat, haben sie das dann geschafft, dieses Turnier zu gewinnen. Und ich finde, dann auch verdient. Mhm.
Stefan, du hast gesagt, wir haben vor allem auch den Trainer unterschätzt. Was hat er denn gemacht, was dich überrascht hat? Wo hat er denn seine Stärke gezeigt, außer dass Cristiano Ronaldo ihm auf der Nase rumtanzen durfte, sogar in der eigenen Coaching-Zone?
Ja, ich finde schon, dass es relativ schlau war von ihm zu sagen, für die K.O.-Phase, also ab den K.O.-Spielen, dass jetzt recht unportugiesischen Fußball spielen lassen müssen, um größtmögliche Gewinnchancen zu haben. Ich denke nicht, dass sie mit dem, was man von portugiesischen Mannschaft oder von der portugiesischen Nationalmannschaft eher erwartet hätte, mit dieser Art Fußball, dass sie das so hätten durchziehen können, wie sie es getan haben. Das fand ich schon auch mutig von ihm. Ich meine, er war jetzt auch noch nicht so lange im Amt. Ich glaube, knapp 2 Jahre. Und wenn das nach hinten losgeht, und das hätte durchaus passieren können gegen Kroatien, hätten natürlich alle geschrien, was das jetzt soll, diese doch sehr auf defensiv bedachte Ausrichtung, Ronaldo nicht so wirklich ins Spiel bringen können, dann nur auf Konter spielen. Das hätte ihm auch brutal um die Ohren fliegen können, aber das fand ich schon echt auch mutig, und da hat man aber dann schon sehen können, dass es funktionieren kann. Und dann hat er natürlich, selbst wenn er dann mal Spieler wechseln musste, hat er halt echt ein gutes Händchen gehabt. Also er hat ja Sanchez dann irgendwann gebracht, hat gesehen, dass es mit dem funktionieren kann. Der spielt ja jetzt auch noch nicht so lange im Seniorenbereich Fußball. Auf dem Niveau schon fast gar nicht, außer die paar Champions League Spiele, die der bis jetzt hatte. Und selbst als ihm dann Pepe ausfällt, dann kramt er halt so ein Bruno Alves raus, von dem die meisten von uns wahrscheinlich gar nicht wussten, dass der überhaupt noch in der Nationalmannschaft mitspielen darf. Und er funktioniert halt trotzdem einigermaßen. Und im Finale war es dann halt auch so, der hat halt einfach, nicht nur weil der Ede da jetzt das Tor schießt, er hat halt einfach echt ein gutes Gespür für die Situation gehabt und wusste offenbar genau, was er jetzt jeweils in den jeweiligen Spielen, für die jeweiligen Spielsituationen auch personell zu ändern hat. Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, das wussten jetzt nicht alle Trainer so gut wie er. Und das natürlich gehört da auch immer Glück dazu, aber es hat halt so im Nachhinein betrachtet echt brutal viel dann zusammengepasst, um das Ganze irgendwie homogen und sauber über die Bühne gehen zu lassen. Und selbst so ein Pepe, den kann man jetzt mögen oder nicht mögen, aber der hat halt einfach ein unglaublich geiles Turnier gespielt, ja, nach einer ellenlangen Saison mit einem Champions League-Sieg. Und der hat halt nochmal gezeigt, dass es durchaus möglich ist, auch nach 65 oder 68 oder wie auch immer Spielen tatsächlich nochmal total hochzufahren und wirklich top konzentriert dieses Ding drunter zu spielen, ohne sich auf irgendwas, was er ja schon ab und zu mal gemacht hat oder wie er schon mal auffällig wurde, dass er sich halt auf Sachen einlässt, die halt jetzt nicht dazugehören und dann halt nicht nur sich, sondern halt auch der Mannschaft schadet. Das komplett auszublenden und das dann einfach so durchzuziehen, fand ich schon echt stark. Und der Torhüter war auch vom Turnier ja, okay, das ist halt so ein Mittelklasse-Torwart. Und auf einmal fischt er da einen Ball nach dem anderen raus. Also nochmal, es hat halt sehr viel zusammengepasst und jetzt hatten sie die eine Chance und so nach einer halben Stunde gegen Frankreich habe ich mir gedacht, okay, also das irgendwie biegen die das schon wieder hin und ja, das irgendwann bekommt man dann vielleicht doch ein Gefühl dafür, dass sie es halt doch schaffen könnten und die Gunst der Stunde nutzen.
Mhm. Wir lagen auch nur so halb daneben, Flo, wenn ich mir nochmal anhöre, was wir in der Vorschau gesagt haben. Denn damals haben wir schon durchaus angesprochen, dass da eine sehr interessante junge Generation mit reinkommt, die ja auch die deutsche U21, glaube ich, 5:0 weggemacht hat im Halbfinale der EM. Und wir haben einfach nur diesen Jungen noch nicht zugetraut, dass die jetzt schon so weit sind. Und jetzt muss ich sagen, wenn ich mir mal angucke, wer da jetzt die jungen Spieler waren, die tatsächlich auf dem Platz standen, Renato Sanchez, Rafael Guerrero, João Mario hat mir auch wahnsinnig gut gefallen, auch Silva hat sehr gute Partien gemacht, Carvalho sowieso, da muss man sagen, da hat auch tatsächlich das, was wir ihnen noch nicht ganz zugetraut haben, nämlich, dass die Jungen schon so nachrücken und quasi ein stabiles Gerüst hinter Cristiano Ronaldo errichten. Das war quasi so der Faktor, der wirklich dazu kam, vor allem in der K.O.-Runde dann.
Ja, das stimmt.
Schön zusammengefasst, ne? Und sogar ein Ricardo Quaresma hat nochmal ein paar gute Auftritte gehabt und Nani ja auch. Also bei denen ist wirklich viel zusammengelaufen. Verdienter Europameister. Also,
es war halt einfach das Gerüst, wie der Stefan sagt, und dann auch diese, das in dem Turnier, wenn du so als Mannschaft in so einen Drive reinkommst, das hat bei denen dann einfach gestimmt. Und die hatten dann wirklich halt auch einen Kader von 20 Spielern. Da war es, glaube ich, dann auch irgendwann wurscht, wen er aufgestellt hat oder wie er die aufgestellt hat, weil die alle so auf einem Niveau waren. Mhm. Und mit dem richtigen Gespür für die Situation, mit dem richtigen Gespür für wen stelle ich heute auf, wen nicht. Und dann natürlich mit einer wirklich bombastischen Defensive. Also sie haben halt dagegen gegen Island im ersten Spiel ein dummes Gegentor bekommen, haben gegen Österreich 0 gespielt, haben dann dieses Freak-Spiel gegen Ungarn gehabt mit, glaube ich, 3 abgefälschten Fernschüssen, die sie kassiert haben. Und dann haben sie in der K.O.-Runde nur das eine Tor von Lewandowski zugelassen, dem halt ein krasser Stellungsfehler von Cedric vorausging. Mhm. Und ansonsten war halt da einfach nichts an Gegentoren und nichts an größerer oder gröberer Gefährdung des eigenen Tors. Klar, gegen Kroatien hätte man auch eins fangen können, aber war halt nicht.
Ich habe noch eine Sache anzumerken dazu.
Schieß los.
Und zwar muss man natürlich, oder sollte man auch bedenken, dass es ja bei diesem Turnier jetzt nicht die eine sehr gute oder Übermannschaft, wenn man so nennen will, gegeben hat. Also man hat sie immer wieder gefragt, ja, wer ist denn jetzt der Favorit, ja, sind es jetzt doch die, also auch während dem Turnier dann, oder sagen wir mit Anfang der K.O.-Phase, sind es jetzt die Spanier oder vielleicht doch Italien, die könnten ja auch, und Deutschland ist ja eh mit dabei und Frankreich so und so ja als Gastgeber und wenn die mal ins Rollen kommen und so weiter. Und am Schluss war es dann tatsächlich so, dass es einfach die ganz große Mannschaft nicht gab, die dann auch Portugal wirklich hätte gefährlich werden können. Ich habe mich ein paar Mal dabei ertappt, beim Finale zu denken, wie würde Deutschland jetzt gegen die spielen?
Ja.
Also würden die sich jetzt einfacher tun als die Franzosen? Und ich hatte schon das Gefühl, dass ich immer wieder gesagt habe, ja, ich glaube, Deutschland hätte die geknackt, offenbar als einzige Mannschaft, die sie ja jetzt mittlerweile herausgestellt hat. Und aber ne, Portugal ist den galant aus dem Weg gegangen oder hat halt die 2-3 wirklich starken Gegner dann geschlagen? Wie auch immer. Und ja, dann war es halt so, wie es war. Aber ich glaube, wenn sie einen richtigen Kracher erwischt hätten, kann man natürlich sagen, Frankreich im Finale ist, schlimmer geht's nicht als Gegner. Das würde ich jetzt so nicht stehen lassen, weil der Druck, glaube ich, ganz anders verteilt war. Mhm. Und die Franzosen, ehrlich gesagt, auch nicht wirklich überzeugend waren, außer 2 Halbzeiten, eine gegen Irland und eine gegen Island. Dann finde ich schon, da wären sie vielleicht auch an Grenzen gestoßen, aber nun war es so,
ja,
wie es war, und deswegen ist es auch okay.
Portugal hat halt auch die letzten Turniere sehr, sehr oft gegen Spanien spielen müssen, in den K.O.-Spielen, und insofern war das jetzt halt auch mal okay, dass sie mal ein leichteres Tableau hatten.
Naja, ich will das damit nicht in Abrede stellen oder das jetzt als Riesenvergütung unter die Nase reiben, aber
es gleicht sich alles wieder aus.
Ja,
genau.
Ein Riesengeschenkkorb geht nach Island, die mit ihrem Treffer in der letzten Minute gegen Österreich ja erst möglich gemacht haben, dass Portugal in den schwächeren Turnierast drüber gewandert ist. Sonst hätte es das Finale schon im Viertelfinale gegeben, eventuell wäre Portugal gegen England weitergekommen, Achtelfinale. Viel Konjunktiv.
Verrückt.
Aber dann lasst mal noch ein Wort über Frankreich verlieren. Letzten Endes kam es dann doch so, wie es viele erwartet haben, wie auch wir drüber gesprochen haben. Man hatte sie im Bereich der Titelkandidaten, aber gleichzeitig gab es viele Fragezeichen über der Mannschaft. Wir haben auch ganz konkret drüber gesprochen, dass sich das Team erst finden muss und dass es auch ein Problem sein könnte, dass man unter Wettkampfbedingungen seit 2 Jahren kein Spiel mehr gemacht hat. Und dann rutscht Frankreich als Tabellenerster mit einem 2:1 gegen Irland im Achtelfinale, einem 5:2 gegen Island im Viertelfinale und dann dem 2:0 gegen Deutschland, an das wir alle uns wahrscheinlich sehr gut erinnern, im Halbfinale ins Finale. Und ja, da, ich weiß jetzt gar nicht, wie man dann über Frankreich urteilen soll, denn ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, was würden wir über Frankreich sagen, wenn Gignac in der 92. Minute einfach das Tor macht und die mit 1:0 Europameister werden. Ich weiß nicht, Flo, was bleibt denn bei dir jetzt so hängen unter dem Strich, wenn du auf die Leistung der französischen Mannschaft guckst?
Unterm Strich ein Spieler, der sie halt durchs Turnier getragen hat, nämlich Griezmann mit seinen Toren. Mhm. Ein Spieler, den man vorher nicht auf der Rechnung hat, der da gut mitgeholfen hat, nämlich Payet. Mhm. Und dann aber halt auch ein Mittelfeld, das sich nie gefunden hat, das ganze Turnier über. Also wo man das Gefühl hatte, dass Deschamps da trotzdem immer noch rumprobiert hat und nicht so recht wusste, wie ist das mit dem Kanté, soll ich den jetzt reinnehmen, soll ich ihn rausnehmen, dann hat ihm diese Gelbsperre irgendwie die Entscheidung so ein bisschen abgenommen, dann kam Sissoko stark auf, aber dann spielte Pogba wiederum zu tief und im Finale haben sie es halt einfach auch nicht geschafft, Griezmann in die Situation zu bringen, die er braucht. Ich hatte auch im Halbfinale ganz oft das Gefühl, dass die eigentlich vorne nur Pick and Roll spielen können, also Giroud irgendwie anspielen und der legt dann irgendwie ab auf Griezmann, der im Orbit um ihn herum irgendwie dann versucht, tolle Dinge zu tun. Gut erkannt hat er natürlich schon, dass es so einen Spielertyp wie Sissoko, so wie es Portugal auch hatte, braucht, der dynamisch auch mal mit einem Antritt im Mittelfeld halt einfach ein bisschen überbrücken kann und auch mal eine gegnerische Linie einfach überspielen kann. Prinzipiell finde ich aber, dass Frankreich und Portugal sich in allem relativ ähnlich waren. Sei es das System mit 4-4-2 oder wenn man es so will, sei es eben mit diesen Spielern wie Sissoko und Sanchez fand ich sehr ähnlich. Dann eben vorne das mit, wenn man Giroud und Ronaldo jetzt so als Fixspieler vorne gleichsetzt und dann Nani und Griezmann als die Spieler, die so ein bisschen drumherum agieren. Und dann doch irgendwie ein Spiel, das dann über diese Einzelspieler dann irgendwie lief. Und fand halt auch Koscielny bis zum Finale bockstark. Der wäre so das Gegenstück zu Pepe gewesen. Mhm. Und wahrscheinlich würden wir haben jetzt ja Portugal auch nicht mega abgefeiert als Europameister. Und genauso wenig hätten wir, glaube ich, auch Frankreich abgefeiert, wenn die jetzt 1-0 gewonnen hätten.
Das war ja interessanterweise noch die eine Schwachstelle, über die wir gesprochen haben. Man muss sich ja mal nochmal vor Augen führen, wer alles in der Innenverteidigung gefehlt hat. Also Varane zu verlieren vorm Turnier, das war schon hart. Und ich weiß noch, dass ich die ganze Litanei der Spieler, die nicht mitgefahren sind, so eben aus ganz unterschiedlichen Gründen aufgezählt habe. Da sind jetzt nicht nur Verteidiger mit dabei, aber Ribéry, Benzema, Valbuena, Sakho, Debuchy und eben Varane verletzt. Das war schon ein ganz schöner Verlust und jetzt war aber dann die Verteidigung gar nicht das Problem, Stefan.
Nee, eigentlich nicht, aber wie wir schon gemutmaßt hatten, war das als Team halt nicht so fein aufeinander abgestimmt und mir hat so im Finale, trotz dieses Siegs gegen Deutschland, was ja eigentlich so im Vorfeld als der größte Brocken angesehen wurde, den es aus dem Weg zu räumen gilt, hat mir da so ein bisschen auch so ein bisschen Euphorie gefehlt bei der Mannschaft. So, das war alles ja irgendwie auch berechenbar dann. Mhm. Also die Portugiesen wussten, was passiert und wann die Dinge passieren. Was sie nicht so genau so gut auf dem Zettel hatten, waren die Durchbrüche von Sissoko. Da wurde es halt immer gefährlich. Aber sonst, klar, hatten die wahrscheinlich auch unter dem Eindruck dieses Ronaldo-Schocks dann ein paar Minuten zu knabbern und die auch zu überstehen am Anfang. Aber je länger das Spiel gedauert hat, desto eintöniger wurde das. Und es gab ja überhaupt keine wirklich herausgespielten Chancen mehr. Das Ding von Gignac natürlich. Wobei, den kann er meines Erachtens kaum machen. Weil der Torhüter deckt so geil alles ab. Also wenn der Ball 5 cm weiter Richtung Tor kommt, dann ist er mit den Fingerspitzen noch dran. Mhm. Also der hat wirklich die kurze Ecke, die war komplett dicht. Der konnte nur noch, wenn er auf kurz schießen mag, wirklich dahin schießen, wo er hingeschossen hat. Natürlich sagen alle, ja, 5 cm weiter rechts. Und ich finde, der Torwart hätte ihn dann gehalten, dann wäre es auch kein Tor gewesen. Das war natürlich Pech, aber auf der anderen Seite halt auch super verteidigt vom Gegner. Und das fand ich dann zu wenig. Mhm. Und ja, also der Eindruck, den man schon während des Turniers so ein bisschen gewinnen konnte, dass die Einzelspieler halt unglaublich gut sind auf bestimmten Positionen, der hat sich bestätigt. Und ich finde, was Dresmann war echt toll. Der hat die Mannschaft auch mitgezogen, das stimmt. Aber wenn Griezmann jetzt der Spieler des Turniers wird, dann sieht man auch, also das ist, was ich vorhin schon mal gesagt habe, es gab keine Übermannschaften, es gab auch nicht den Überspieler, der dann jetzt da ist, wenn es drauf ankommt. Griezmann war vorher oft da, wenn es drauf ankam. Mhm. Leider auch gegen Deutschland. Aber ich im Finale, nachdem den Einkopfball, den setzt er überragend gut, gleich nach 10 Minuten oder wann, das war ganz am Anfang, der war unfassbar schwer zu spielen, der Ball. Aber danach war es fast still um ihn. Und dann hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, als vielleicht merkt man jetzt bei ihm auch so das, was ich vorhin bei Pepe gesagt habe, dass er das jetzt in dem letzten, allerletzten Spiel, bevor es jetzt in 4 Wochen oder 3 Wochen Urlaub geht, nicht mehr bringen kann, nämlich 100% nochmal mental und körperlich da zu sein. Und ich finde, er hat immer mehr nachgelassen dann in dem Spiel. Und damit war das Schicksal von Frankreich eigentlich fast vorherbestimmt. Mhm.
Ja, es bleibt ein durchwachsenes Turnier, aber mit schönen Momenten von Frankreich, das muss man sagen. Also allein der Knaller von Payet im Auftaktspiel konnte sich sehen lassen. Dann ein etwas zähes Spiel gegen Albanien, wo dann aber auch mit den Einwechslungen ja von Pogba und Griezmann das Spiel gedreht wurde. Dann ein etwas müdes 0:0 gegen die Schweiz, da konnten irgendwie beide nicht so wirklich. Und dann 2:1 gegen Irland, das 5:2 gegen Island, dann haben sie ihnen den Jubel geklaut. Und dann das 2:0 gegen Deutschland. Also definitiv ein, naja, irgendwie dann schon ein aufsehenerregender Gastgeber, finde ich. Da hat man schon andere Mannschaften gesehen und hätte in alle Richtungen ausgehen können. Und ein denkwürdiges Turnier, denke ich, für die Franzosen. So, jetzt weiß ich gar nicht, in welcher Reihenfolge wir weitermachen sollen. Wir haben die beiden Finalisten. Vielleicht gucken wir mal uns an, wen wir sonst noch so unter Titelkandidaten eingeordnet hatten. Ich fange mal bei der Mannschaft an, wo wir nicht so sehr zu Kreuze kriechen müssen. Deutschland hatten wir als Titelkandidaten mitgenannt. Und da kann man jetzt natürlich dann auch einfach sagen, letztlich hat ja nur ein Halbfinale gefehlt und dann ein Finale. Aber die Frage, Flo, ist ja, was hat denn bei Deutschland eigentlich gefehlt? Ein Stürmer?
Letztlich hat nichts gefehlt, sondern es waren einfach dann zu viele Ausfälle. Das ist halt nun mal so in so einer Dynamik eines Turniers, wenn man jetzt die Ausfälle davor noch mitnimmt mit Reus und Gündogan und dann eben die drei, die im Halbfinale nicht spielen konnten. Und dann bist du trotzdem die bessere Mannschaft, hast trotzdem mehr Ballbesitz, hast trotzdem mehr Offensivaktionen. Und dann gibt's halt so Abende, da läuft's halt einfach mal nicht. Und dann verlierst du so ein Spiel gegen eine keineswegs schlechte, aber halt an dem Abend einfach auch glücklichere Mannschaft. Und ich fand es schon erschreckend, welche Welle des nach Gründen Suchens und nach Ausflüchten, aber Schuldigen und das war jetzt Schuld und das war jetzt Schuld und das hätte anders sein müssen und der Sané hätte früher spielen müssen und Löw hätte noch einen anderen Stürmer mitnehmen müssen. Nee, manchmal verliert man einfach und dann ist es so. Und Deutschland oder die Deutschen können nach dieser schönen WM vor 2 Jahren auch gerne wieder ein bisschen lernen zu verlieren. Was man jetzt vom Spiel her sieht oder von dem Halbfinale, was ich mir halt so gedacht habe, Löw hat Angst oder Respekt vor dem Mittelfeld und vor den schnellen Überbrückungen des Mittelfelds gehabt. Deswegen hat er de facto einen Stürmer rausgenommen mit Gomez und Can gebracht, den Mittelfeldspieler. Also es war für mich ein bisschen eine defensivere Ausrichtung, auch mehr das Zentrum stärken mit den Mittelfeldspielern Can, Khedira und
Groß.
Ja, hilf mir. Und Groß, ja, genau. Oder Can, Schweinsteiger und Groß, so. Khedira war ja in Italien schon raus.
Stimmt.
Und ja, dann fehlt das natürlich irgendwie dann auf Kosten was anderen geht, nämlich dann wieder der Dynamik auf den Außen. Das ist ja auch irgendwie dann klar und verständlich. Und wenn du dann halt auch Spieler hast wie Hector und Kimmich, die ihr erstes Turnier spielen als Außenverteidiger und natürlich auch noch nicht so dominant über die Außen marschieren können, zumal die halt mit Sanja und Evra halt auch zwei echt abgebrühte Gegenspieler hatten. Ja, also wenn man einen Reus gehabt hätte, wäre das vielleicht nochmal was anderes gewesen, der ein 1 gegen 1 besser gewonnen hätte haben können. Aber so hatte man halt mit Gomez einen Ausfall, der wehtat, und mit Müller irgendwie einen zweiten Ausfall, der wehtat, weil er halt total neben sich stand.
Mhm.
Und dann geht halt so ein Spiel mal verloren. Aber hilft ja nichts, sich jetzt zu sagen, es hat ja noch keiner eine Alternative genannt, hat gesagt, man hätte jetzt diesen Stürmer mitnehmen können, weil der hätte uns ins Finale geschossen. Gibt's ja nicht. Gibt ja keinen.
Ja, das stimmt. Womit ja aber dann gleich die Debatte aufgemacht werden kann, ist es das, was dem deutschen Fußball fehlt? Denn dann verliert auch noch die U19 gegen Italien jetzt bei der EM, auch nach ganz überlegenem Spiel mit vielen Chancen. Habe ich jetzt schon, mindestens einen Artikel habe ich schon gesehen, der auch daran erkannt haben will, dass eben der klassische Neuner fehlt. Ist das so eine Chemtrail-Scheindebatte, weil man halt einfach irgendeine Erklärung haben will für das Unerklärliche, Stefan? Oder ist da tatsächlich was dran, dass man sagt, das ist so ein Typus, der fehlt der deutschen Mannschaft und stünde ihr gut zu Gesicht?
Ja, ich glaube, das steht außer Frage, dass so ein Spieler so oder so fehlt, weil er einfach eine Alternative darstellt. Jetzt bei dem Turnier konnte man sehen, dass viele andere Mannschaften mit einer neuen gespielt haben und das ganz gut funktioniert hat. Jetzt verstärkt es den Eindruck natürlich. Nichtsdestotrotz habe ich ein bisschen so das Gefühl, dass immer noch geschlafen wird beim DFB oder geschlafen wurde beim DFB, was diese Position anbetrifft. Ich habe mir eigentlich gedacht, was man ja gerne macht, wenn man einen großen Erfolg feiert, dass man sich da ein bisschen zu sehr auf die Schultern klopft und dann ein paar Basissachen übersieht oder vergisst.
Die vom DFB hatten ja aber auch ein bisschen was um die Ohren so in den letzten 2 Jahren.
Ja und? Also das verstehe ich jetzt nicht, ja klar.
Also ihr Kerngeschäft ist es ja auch,
Fußballmannschaft zu sein. Ich habe das Gefühl, dass es wurde ein bisschen abgewartet, was mit dem Campus passiert, ob der jetzt durchgewunken wird oder nicht. Und dann stand letztes Jahr Hansi Flick beim Trainerkongress auf dem Podium und hat dann, ich weiß nicht, glaube ich, 20 oder 18 Leitplanken des deutschen Fußballs in der Ausbildung präsentiert, von denen 18 schon bekannt waren. Die waren halt sauber aufbereitet und so weiter, das war alles toll. Aber das war jetzt halt, war jetzt nichts dabei, wo man sagen könnte, das ist neu. Und die eigentliche Ausbildung wird ja so und so an den NLZs vorgenommen.
Also die Nachwuchsleistungszentren.
Der Nachwuchsleistungszentren in den Profiklubs, die macht ja nicht der DFB. Der DFB, wenn man so mag oder wenn man es jetzt überspitzt formulieren mag, profitiert davon, was da gemacht wird. Und da werden nun mal Spieler nach anderen Kriterien ausgebildet und aussortiert oder weitergebracht, wie sie es jetzt für den DFB zuträglich wären. Wenn da halt den Spielern abtrainiert wird, dass sie, ich sage jetzt einfach mal ein Beispiel, toll 1 gegen 1 können oder tolles Dribbling haben und es wird halt gepasst, dann ist es so, dann wird der Spieler halt daraufhin getrimmt. Und dann gibt es ein paar Extrembeispiele an NLZs, da werden noch ganz andere Sachen gemacht, ohne da als Namen zu nennen.
Was meinst du da für Sachen? Ohne Namen
zu nennen, jetzt,
kannst du ja erzählen, was du meinst.
Wenn man sich jetzt anschaut, was wie bei Red Bull Leipzig ausgebildet wird im Nachwuchsbereich, wenn man sich da die U11 anguckt und deren Fußball und man hat 30 andere Mannschaften da auf demselben Niveau, dann erkennt man die Mannschaft nach 5 Sekunden, weil die einfach Red Bull Fußball spielen lässt.
Moment mal, erstmal Rasenball. Ich weiß gar nicht, wie
Rasenball-Fußball.
Hat ja nichts mit Red Bull zu tun, meines Wissens nach.
Ich frag mich halt immer, was mit den Spielern passiert, die da irgendwann mal in die Akademie kommen und irgendwann aussortiert werden. Weil es ist ja nun mal eine Tatsache, dass von der U11 oder U12 meinetwegen bis zum Profibereich schafft es im Prinzip, glaube ich, schaffen 2% oder so. Also fast null. Mhm. Was passiert mit den ganzen anderen 98%? Also wenn die jetzt irgendwo mit 16, 17 Jahren in ein anderes NLZ kommen und da wird völlig anderer Fußball gespielt und da gibt es völlig andere Voraussetzungen, wie lange brauchen die, um sich da wieder reinzufügen, anzupassen, anderen Fußball zu denken und so weiter? Und das ist natürlich dann schwierig. Und der DFB-Campus soll ja dann auch das Ganze so ein bisschen als Schirmherrschaft betreuen. Jugendmannschaften dürfen sich da aufhalten und trainieren, das ist alles toll. Aber das ist jetzt im Prinzip seit Gomez, und der spielt jetzt seit 2007 in der Nationalmannschaft, keinen richtigen Mittelstürmer mehr gab, der sich durchsetzen konnte beim DFB. Und Klose damals schon an die 30 war oder kurz vor 30 war, und es war absehbar, dass es Probleme gibt. Dafür ist jetzt in den letzten fast 10 Jahren so gut wie nichts passiert auf der Position. Analog dazu ist es mit den Außenverteidigern auch. Es werden immer wieder Mittelfeldspieler ausgebildet. Ja, steckt die Jungs ins Mittelfeld, damit sie alles können, damit sie Platz haben, damit sie sich fußballerisch in alle Richtungen weiterentwickeln können, und dann können sie ja vielleicht nochmal irgendwo anders hin. Und jetzt sieht man, dass man für bestimmte Positionen vielleicht doch Spezialbegabung braucht, die man einfach so jetzt nicht mehr erlernen kann. Außer so, es gibt so Ausnahmefälle wie Piszczek oder Durm, oder die früher mal Stürmer waren. Großkreuz jetzt beim VfB, der ist ja kein rechter Verteidiger, der ist ja Flügelspieler. Mhm. Dann werden da Leute auf einmal umgeschult, weil es keine anderen gibt.
Aber was kann man denn dann dem DFB vorwerfen, wenn du gleichzeitig sagst, dass sie ja keinen Einfluss auf die Nachwuchsleistungszentren haben? Was hätte man denn da machen können? Du kannst ja nur mit dem arbeiten, was du an Spielermaterial hast, und tatsächlich.
Ja, es gibt ja nicht nur die Nachwuchsleistungszentren. Es gibt ja auch einen riesen Pool, ich glaube 360 oder 66 Stützpunkte in Deutschland. Mhm. An denen bildet der DFB aus.
Okay.
Und nicht die Vereine. Und da wären natürlich die Spieler, die beim NLZ rausfliegen, die fallen ja nicht jetzt zu ihrem Dorfverein zurück, sondern die werden ja aufgefangen, und dann können sie es irgendwann mal in einem anderen NLZ oder vielleicht sogar in demselben, ich weiß nicht, wie die Regeln sind, nochmal versuchen. Aber in den Stützpunkten, da tummelt sich ja die breite Masse eigentlich. Das sind ja, kannst du ja hochrechnen jetzt, auf pro Altersstufe, wenn da 15 Spieler sind, bei 366 Stützpunkten, das ist eine ganze Menge. Und da habe ich schon Einfluss drauf. Aber da werden dann halt für den E- oder D-Jugendbereich werden so Sachen jetzt erst gemacht, wieder mit verstärkt gemacht wie Vororientierung. Also das ist absolute Basis.
Das musst du kurz jetzt trotzdem erklären, was ist Vororientierung?
Ja, also bei der Ball an und Mitnahme dann zu wissen, in welchen Raum dribbel ich jetzt, kann ich zum Tor dribbeln oder nicht, steht einer vor mir oder nicht, oder muss ich in den leeren Raum so seitlich wegdribbeln, wo will ich gleich hinspielen? Wie ist die Konstellation meiner Mit- und Gegenspieler? Solche Sachen, Vororientierung halt, Schulterblick, so Basissachen. Und das muss aber halt auch Basis sein, und das muss ich in jedem Training machen und nicht jetzt sagen, ja, das müssen wir jetzt mal wieder vertiefen, dann machen wir jetzt eine 2 Wochen Sondereinheit dazu und dann lassen wir das mal wieder liegen. Nee, das muss halt in jedem Training gemacht werden. Weil das sind halt Sachen, die Spieler wie Lahm und Iniesta auf dem Top-Level, auf dem sie sich bewegen, von den anderen immer noch unterscheiden. Weil die sofort wissen, wie geht's jetzt gleich weiter. Weil wenn ich auf dem Niveau anfange zu denken, wie der Gerd Müller schon gesagt hat, wenn du denkst, ist zu spät, dann ist es wirklich zu spät. Das muss einfach automatisch ablaufen. Da ist mit Denken nicht viel drin. Und da finde ich schon, dass der DFB da jetzt auch mal wieder Gas geben könnte.
Aber andererseits haben wir doch eine der spielerisch talentiertesten Nationalmannschaften, an die ich mich jetzt in meiner Lebenszeit, ich bin 31, erinnern kann. Also wenn ich mir einen Kimmich anschaue, wenn ich mir anschaue, was da mit einem Weigl noch gar nicht bei der EM gespielt hat, auch mit einem Sané haben wir einen Spieler, der ein unglaubliches Potenzial hat. Ein Hector hat eine tolle EM gespielt, jedes Spiel gemacht. Also ich verstehe den, ich sehe das irgendwie ehrlich gesagt nicht so ganz, weil an dem, was ich jetzt sehen kann, ich bin nicht an den Stützpunkten und ich kenne mich nicht bei den Nachwuchsleistungszentren aus. Ich sehe quasi nur das, was in die Bundesliga kommt an talentierten Spielen, und die haben doch wahnsinnig viel drauf.
Das stimmt, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Aber in der Bundesliga hat in der letzten Saison von den ersten 9 Mannschaften haben alle 9, wenn es Mittelstürmer gab, in 8 Mannschaften gab es einen Mittelstürmer, da hat keiner einen deutschen Pass.
Okay.
Und bei Mönchengladbach war Raphael der, der die meisten Tore geschossen hat, der hat auch keinen deutschen Pass. Okay. Also die ersten 9 Mannschaften in Deutschland. Und das, finde ich, ist kein Zufall, weil die Clubs, die gucken halt nur auf sich, das ist ja völlig klar. Und denen ist es dann egal, ob da jetzt ein Cordoba vorne drin steht oder ein Davy Selke. Hauptsache, der funktioniert für die Mannschaft. Mhm. Das ist völlig okay und ist so schlimm ist es ja auch gar nicht, das stimmt schon. Aber ist, wie gesagt, das ist so ein Überangebot, das es auf anderen Positionen gibt. Und die Spieler, die du genannt hast, auf die trifft es auch absolut so, dass die toll ausgebildet sind. Sonst wären sie ja nicht da, wo sie spielen würden. Aber es ist meines Erachtens kein Zufall, dass es da Probleme gibt, wo man, wie gesagt, sich vielleicht auch von den Trends dann vor 5, 6 Jahren, als Barcelona dann so groß wurde mit Guardiola, dann halt auch einfach ein bisschen zu arg verleiten hat lassen. Weil da hat man gesehen, okay, das funktioniert und bei Spanien funktioniert es auch. Können wir vielleicht auch machen? Probieren wir es mal aus. Ja, funktioniert sogar. Aber jetzt haben die anderen schon so ein bisschen, meines Erachtens früher schon den Gegentrend so begriffen und auch dementsprechend Spieler in ihren Mannschaften. Aber in Deutschland, ja, da suchst du halt tatsächlich vergeblich nach. Und es kommt auch so schnell keiner nach. Und dann,
ja, da wird über Lasogga dann diskutiert, wenn man
ja,
überlegt, wen nimmt man da.
Eggestein von Werder, das ist alles okay. Und der, wie heißt der, Seller? Ich habe den Namen vergessen. Von Dortmund, von der
Jani Serra.
Ja, genau, Jani Serra. Das ist alles toll für den Jugendbereich, aber von denen weiß natürlich keiner, wie und ob die nachher in der Bundesliga oder auf höchstem Niveau dann auch funktionieren. Da ist die Hoffnung schon da bei dem einen oder anderen Spieler, aber muss man natürlich erstmal abwarten. Hoffnungsvolle Spieler gab es früher auch, da kann ja alles Mögliche passieren. Aber jetzt gilt es ja auch wieder 2 Jahre bis 2018 zu überbrücken und Stand jetzt sehe ich da, bis auf meines Erachtens gibt es nur einen, das ist Daniel Ginczek. Und der war jetzt 3-mal nacheinander, also 2-mal mit Kreuzband, 1-mal mit, weiß nicht, was er genau hatte damals, in der ersten Halbserie von der letzten Saison, also quasi 3-mal länger verletzt. Und da musst du auch erstmal gucken, ob der so schnell wieder auf die Beine kommt. Aber der wird auf jeden Fall zumindest alles mitbringen, was man sich erwarten kann auf dem Niveau.
Gut, vielleicht Sandro Wagner noch bei Hoffenheim, mal gucken. War gar kein Witz. Kann doch sein. Okay, aber ja, interessant. Hätte ich gar nicht gedacht, ehrlich gesagt, dass wir hier diese Mittelstürmer-Diskussion aufmachen. Aber ich sehe den Punkt schon. Also ich denke, man kann schon festhalten, dass tatsächlich halt einfach, du kannst natürlich ohne einen klassischen Mittelstürmer spielen, aber wenn Deutschland mit einem Mittelstürmer spielen möchte, der auch im Kopfball stark ist und der körperlich robust ist, dann fehlt die Alternative hinter Gomez. Das kann man tatsächlich festhalten, glaube ich, nach dieser EM. Das stimmt.
Ja, also und das, es war tatsächlich das, was viele vorher angeprangert haben, dass halt, also mit natürlich falsch klassifiziert, aber dass halt dann tatsächlich zu viel drum herum gespielt wurde und man immer das Gefühl hatte, ja jetzt bitte im 16er, jetzt reingehen, in der Mitte steht's Tor, irgendeiner muss jetzt mal aufs Tor schießen.
Ja.
Ja, und dann hast du halt ein Mittelfeld, das auch nicht das Torgefährlichste ist, wenn dann zumal noch ein Spieler wie Khedira ausfällt, der ab und zu mal einen Kopfball machen kann. Und dann gibt's halt Probleme im Torabschluss. Müller neben der Spur. Aber ja, dann wird's halt auch für eine Mannschaft wie Deutschland, die ganz viele, ganz tolle Spieler hat, wird's halt auch für die schwierig, Tore zu erzielen.
Kann man so festhalten. Flo, du hast versucht, dazwischen zu gehen. Hast du noch was zu ergänzen?
Ich fand es einen guten Treppenwitz, wenn man das U19-Spiel gegen Italien angeguckt hat, weil da war halt genau dasselbe. Also es war wirklich 1:1 so, dass die 80 Minuten auf ein Tor gespielt haben und einfach der Mittelstürmer gefehlt hat, der das Ding über die Linie drückt oder den halt mal aus 10 Metern mit der Pike reinhaut oder wie auch immer. Ja, also es war dann natürlich in dem Fall sehr augenscheinlich.
Dann wissen wir jetzt, was im Hausaufgabenheft von Joachim Löw steht, der ja bis 2018 weitermachen will. Das wurde heute bekannt. Und dann bin ich mal gespannt, ob und wie lange man Bastian Schweinsteiger noch in der Nationalmannschaft sieht, ob Lukas Podolski da noch weiter in der Zukunft hat. Bin ich mal sehr gespannt, wie viele der alten Recken, die jetzt schon wirklich lange mit dabei sind, seit 2004 oder ein bisschen später, jetzt dann ihre Nationalmannschaftskarriere freiwillig oder unfreiwillig beenden.
Ich finde das schon seltsam, wie viele Ehemalige ihn jetzt so angetragen haben, dass sie jetzt doch bitte zurücktreten sollen. Also jetzt vielleicht nicht mit dem Bitte, aber es wäre schon die richtige Entscheidung. Also warum? Warum müssen die das? Die können ja auch sagen, wir sind weiterhin da und wenn der Bundestrainer uns nicht mehr einlädt, dann lädt er uns halt nicht mehr ein. Ist doch alles gut. Also ich sehe jetzt da keine grobe Veranlassung für den einen oder den anderen Spieler zu sagen, that's it. Also
nö, das ist halt am Ende. Ja, ein gut gemeinter Rat vielleicht eher, weil es wäre natürlich auch unschön, wenn der Bundestrainer jetzt von heute auf morgen sagt, ja, neuer Zyklus, neue WM-Quali. Da nehme ich jetzt dann auch Spieler mit, die ich in 6 Jahren oder Bundestrainer X in 6 Jahren auch noch einsetzen kann. Tut mir leid, Lukas, das war's jetzt dann für dich. Wäre ja auch doof.
Ja, aber
also für Poldi jetzt.
Also
ich habe damit überhaupt kein Problem. Ich habe damit gar kein Problem, aber sieht halt dann doof aus.
Ich meine, im Zweifel
und wenn er dann,
sagt, ja, aber der Löw wird ihm halt wahrscheinlich dann vorher sagen, du, ich werde dich nicht mitnehmen, und dann wird der Podolski sagen, ich trete übrigens zurück. So.
Ja. Gut, ich meine, das werden wir jetzt eh auf uns zukommen lassen müssen, wie es läuft. Wenn ich so Richtung WM 2018 gucke, dann bin ich mal gespannt, Flo, wie sich dann die Innenverteidigung gerät. Ich glaube, man kann schon behaupten, dass Boateng Hummels das stärkste Innenverteidigerpaar bei dieser Europameisterschaft war, dahinter mit einem mindestens, vielleicht sogar dem weltbesten Torhüter, den es derzeit gibt. An den Positionen hat es definitiv gepasst in diesem Turnier.
Wobei ich Manuel Neuer jetzt nicht unbedingt freisprechen würde von der Schuld am 0-2. Also da ist er schon sehr, sehr, sehr gut weggekommen aufgrund seiner Verdienste im Viertelfinale. Für mich ist das ein klarer Torwartfehler und damit halt auch schon ein wichtiger Baustein an dieser Niederlage. Und Neuer hat auch in der Champions League dieses Jahr 2-3 Tore in wichtigen Spielen verschuldet, wo ich sage, so auf Weltklasse, Welttorhüterniveau sollte ihm das eigentlich nicht passieren.
Was? Aber
ich gebe solche Fehler in so wichtigen Spielen, nee, in der Häufung.
Wie war der Fehler im Halbfinale? Also ich finde, beim Rauslaufen war es echt schwierig. Ohne dass ich mich jetzt mit dem Torwartspiel großartig auskennen würde, aber da war es echt schwer, denn was alle sagen, ja, der muss übergreifen und mit dem mit der rechten Faust weghauen.
Nee, da kommt er ja nicht mehr hin.
Ich finde, dass er, wenn man ihm was angreifen kann, dann steht er zu weit vorne als die Flanke, also zu weit am ersten Pfosten, sogar noch drüber hinaus, da steht er gar nicht im Tor. Das vielleicht am ehesten noch, weil dann hat er einen längeren Weg danach.
Ja, klar. Also in der Situation, so wie er steht, so wie der Ball fliegt, kommt er ja gar nicht mehr anders hin. Das ist schon klar. Aber dadurch, dass er hinkommt, blockiert er, nimmt er halt, ich weiß nicht, ob hinter ihm nicht Hövedes eher an den Ball kommt als Giroud. Und dem nimmt er die Chance. Und so legt er ihm halt dem Griezmann ja wirklich so dermaßen auf die Pike. Also das war dann natürlich das schlechtmöglichste Ausgang dieser ganzen Situation. Also ich bin da tatsächlich dann doch ein bisschen klassisch und muss sagen, wenn der Torhüter rausgeht, dann muss er ihn haben. Und er hatte ihn in der Situation halt nicht. Aber
da spricht halt auch selber der Torhüter, ne? FC Puchheim ist es, glaube ich.
FC Puchheim, aha, alte Herren.
Alte Herren. Welche Liga? Kurze Einordnung deiner Einordnung.
Kreisliga München 2.
Gut. Wollte ich nur irgendwie einmal dokumentiert haben hier im Rasenfunk.
Aber wir waren ja eigentlich bei Hummels und Boateng und da gebe ich dir natürlich recht, das ist schon so die beste Innenverteidigung, die da rumlief und die nächsten Jahre auch wohl rumlaufen wird, zumal die ja auch im Verein jetzt Seite an Seite spielen werden und das wird sie wahrscheinlich nicht unbedingt schlechter machen.
Nee, wenn die sich da nicht gegenseitig nerven, dann dürfte das gut werden. Und die sind jetzt 27 Jahre alt, Manuel Neuer 30 Jahre. Muss man sich auch überlegen, dass Neuer 3 Jahre älter ist als Boateng und Hummels. Das habe ich so immer gar nicht auf der Platte. Das heißt, mit 29 und 32, da könnte man noch eine ganz gute Weltmeisterschaft spielen. Gucken wir mal, 2018 dann in Russland.
Ja, dann hat man, finde ich, mit Mustafi halt auch noch einen dahinter, der wirklich da nahtlos reinwachsen kann.
Ja, und Jonathan Tah ja auch. Der kam jetzt nicht zum Einsatz, aber wurde schon, also es gab schon gute Gründe, ihn nachzunominieren. Das darf man ja nicht vergessen. Antonio Rüdiger vor der EM ausgefallen. Über den wurde den gar nicht mehr gesprochen. Genau. Ja. Also bei den Innenverteidigern, da müssen wir uns, ja genau.
Siehste? Süle, Knoche, mei. Da kann man, 10 Stück kannst du jetzt aus der Hüfte schießen.
Ja, aber vielleicht haben wir deswegen halt auch keine guten Mittelstürmer, weil es halt im Training an den Nachwuchsleistungszentren echt schwierig ist und du preist an diesen Innenverteidigern einfach ab.
Ja, sie weinen alle den ganzen Tag.
Naja, gucken wir mal. Lass mal noch über die anderen Teams sprechen. Wir haben ja noch ein paar andere auch noch vor uns. Wir haben noch 2 Titelkandidaten. Da müssen wir jetzt kurz einordnen, was da schiefgelaufen ist, dass unsere Prognose so daneben lag. Zum einen Spanien, die bekanntermaßen im Achtelfinale gegen Italien 2-0 verloren haben. Sie kamen wieder mal mit einer Dreierkette nicht zurecht. Und der Grund, warum sie überhaupt in diese Achtelfinalsituation gerutscht sind, war schon eine Niederlage gegen Kroatien in der Gruppenphase. Stefan, was kann man von den Spaniern oder über die Spanier urteilen? Ich tue mich ehrlich gesagt auch da in der Bewertung schwer, denn man kann ihnen schon ein paar Dinge vorwerfen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass sie das schlechteste Turnier aller Zeiten gespielt hätten.
Ja, absolut. Ich tue mich da auch ein bisschen schwer. Die sind halt so lang, so weit aus dem Fokus, weil die schon so gefühlt ewig lang ausgeschieden sind. Ja. Die sind da schon seit 2 Wochen nicht mehr existent in der Berichterstattung und im Fokus. Ich tue mich auch ein bisschen schwer, weil die eigentlich, nicht bleibe ich dabei, das beste Setup hatten von allen Teams, aber sie hatten natürlich auch so eine. Du hast ja gerade das Kroatien-Spiel, das letzte Gruppenspiel schon angesprochen. Da haben sie geschlafen und auf einmal stand es 2-1, hatte man so das Gefühl. Und dann, oh, jetzt muss man gegen Italien ran. Und da haben sie aber den Fehler, Überheblichkeit oder diese Ignoranz dem Gegner gegenüber nochmal an den Tag gelegt. Und dann wurden sie tatsächlich auch dafür bestraft. Und zwar völlig zu Recht, weil Italien war ja in der ersten Halbzeit bombastisch gut, also so wirklich furchteinflößend gut, finde ich. Da wurden sie dann tatsächlich richtig, richtig dafür bestraft, obwohl sie eigentlich alles hatten, was man braucht, aber um so ein Turnier zu gewinnen, aber auch da war dann bei den Spielern, die man vorher auf dem Zettel hatte, von wegen, die bilden so das Gerüst oder die sind ganz wichtig für die Mannschaft, da waren halt 2, 3 dabei, die einfach nicht das gezeigt haben, was sie eigentlich könnten. Der Ramos war nicht so gut, fand ich. Mhm. Also der war okay, aber der war halt nicht Ramos, wie er noch 4 Wochen vorher bei Real Madrid war. Der Torwart war nicht gut. Mhm. Und dann,
Busquets. Der andere hat nur gemotzt.
Ja, was dann natürlich intern läuft, kriegen wir ja gar nicht, überhaupt nicht mit. Da kann man jetzt mutmaßen, aber was man dann auf dem Platz sehen konnte, war natürlich schon, ja, das schade eigentlich. Ist ja schon nicht eine Mannschaft, die man eigentlich in so einem Halbfinale erwartet, für ein richtig, richtig großes Spiel gegen Portugal zum Beispiel oder gegen Frankreich oder Deutschland oder Italien. Und dann gehen sie halt schon im Achtelfinale raus. Also, ja, ich tue mich da ein bisschen schwer bei der Beurteilung.
Ja, ich hatte tatsächlich den Eindruck, also der Unterschied zu Italien war ja tatsächlich frappierend und auch zu Kroatien. Das waren beides Mannschaften, die waren dazu bereit, sich komplett auf Spanien einzustellen und viel in ihrem Spiel zu verzichten, einfach nur dafür, Spanien nicht ins Spiel kommen zu lassen. Und was mir bei Spanien gefehlt hat in beiden Spielen, aber noch viel, viel deutlicher im italienischen Spiel, war tatsächlich eine Gegenreaktion. Also obwohl dann auch die zweite Halbzeit gegen Italien besser war und es da auch eine Phase gab von so einer Viertelstunde, wo die 80% Ballbesitz hatten, aber auch Torschüsse, das war so der Unterschied zu der vorangegangenen Phase, fand ich, dass Spanien nie so ganz aus seiner Haut rausgekommen ist. Und das hat sich schon in der Vorrunde angedeutet, finde ich, als sie ja unter anderem gegen Tschechien 90 Minuten lang den Ball hatten und dann in allerletzter Minute mit einer Flanke von Iniesta auf Ramos, glaube ich, per Kopf das 1-0 machen. Auf Piqué, genau, sowas, genau. Und vorher aber auch schon hinten ein paar Chancen zugelassen haben, wo ich mir gedacht habe, oh, das hat man so von Spanien nicht gesehen. Also es hat quasi, vorne haben gab es den altbekannten spanischen, schön anzuschauenden Stiefel, aber nach hinten war es nicht mehr ganz so diszipliniert. Und während Spanien auch in der Qualifikation sah es ja so aus, als ob du gegen Spanien auch einfach kein Tor schießen kannst. Und dann gehen die einfach auch ganz entspannt mit einem 1-0 nach Hause. Das reicht denen. Hat jetzt dieses Turnier gezeigt, nee, das reicht so in der Art tatsächlich nicht mehr.
Das stimmt, aber ich finde, das liegt halt auch ein bisschen an dem Trainer, der halt auch jetzt nicht so von seiner ganzen Art her suggeriert, dass er jetzt mal aus dem Sattel gehen kann. Und ich schätze ihn sehr, ich schätze seine Erfolge, aber vielleicht ist es halt jetzt dann auch wirklich an der Zeit gewesen, dass da mal ein neuer Trainer rankommt. Ich hätte Unai Emery gerne da gesehen als spanischen Nationaltrainer. Das hätte ich mir sehr gut vorstellen können.
Warum?
Der will ja lieber. Ja, weiß ich nicht, weil der halt so das Gefühl mir vermittelt, dass er halt auch auf eine andere Art Fußball steht und Spanien halt von dieser elenden Passmaschine, von diesem Tröpfchen-Fußball halt wirklich wieder ins Laufen bringen könnte.
Flo, das ist ja der, das ist ein Vereinstrainer, der in der Blüte seines Schaffens steht. Der wäre ja dumm, wenn er jetzt Nationaltrainer werden würde.
Ja,
mit 8 Terminen im Jahr.
Ich würde auch.
Der muss da jeden Tag auf dem Platz. Der muss da jeden wurscht, wo er hingeht. Der muss jeden Tag auf dem Platz stehen und eine Mannschaft richtig hinbasteln können, mit der er jeden Tag Fortschritte sieht und nicht die alle 6 Wochen mal sehen zum Freundschaftsspiel gegen Gibraltar. Das ist kein Nationaltrainer. Das ist der Nationaltrainer-Job. Als Vereinstrainer jetzt in diesem Moment rauszugehen, wenn man einigermaßen erfolgreich ist und zu sagen, ich übernehme jetzt eine Nationalmannschaft, da muss ich exorbitant viel Geld verdienen, also wirklich pervers viel Geld verdienen, oder halt längst über meinem Zenit hinweg sein, beziehungsweise.
Ja, aber es wäre jetzt auch nicht der erste Trainer gewesen, der das gemacht hätte. Also
nee,
es war jetzt auch nur ein Beispiel.
Also ich glaube, wenn er nicht in der Europa League antreten darf mit Spanien, dann ist das vollkommen unattraktiv für ihn. Also kurz für alle Hörer, wir sprechen über den ehemaligen Trainer vom FC Sevilla, der jetzt dann PSG trainieren wird. Darauf kann man auch sehr gespannt sein.
So sieht's aus.
Ja, Spanien. Spanien natürlich auch ist bekannt, auch an den Nachwuchsleistungszentren keine Stürmer. Das haben wir schon vor der EM thematisiert. Dann wurden wir so halb dafür Lügen gestraft, weil Morata kein so schlechtes Turnier gespielt hat. Aber von der Art und Weise her, wie das Spiel aufgezogen war, war es jetzt kein klassischer Mittelstürmer. Und vielleicht ist das tatsächlich auch ein Problem für Spanien in Zukunft. Wird man mal gucken müssen, was für eine Lösung Sie da finden. Lasst uns mal noch kurz ein paar Worte über England verlieren. Die haben wir mit einigen Zweifeln und einigen Wenns und Abers unter Titelkandidaten einsortiert, haben viel über taktisch gutes Pressing und über Offensivkonzept und so weiter gesprochen, Stefan. Und ja, im Nachhinein muss man sagen, da haben wir vielleicht Roy Hodgson ein bisschen überschätzt.
Stopp, da muss ich tatsächlich mich selber in Schutz nehmen. Ich habe das nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass
England
auf gar keinen Fall Titelcontenter ist und Roy Hodgson wird es nicht im Kreuz haben, die Mannschaft nach vorne zu drehen.
Stimmt, hast du tatsächlich. Gut, dann muss jetzt sofort der Flo antworten. Flo, was zur Hölle haben wir zwei uns dabei gedacht, als wir England vor allem für ihr taktisches Spiel gelobt haben? Das ist natürlich tatsächlich irre.
Ja, das stimmt. Die sind da wirklich extrem schlecht an die Wand gefahren, aber ich fand es jetzt im Allgemeinen nicht so schlecht, wie es dann letztlich gemacht wurde. Ich habe viele gute Ansätze gesehen in der Mannschaft, ich habe viele gute junge Spieler gesehen, die dem Team den nächsten Turnieren noch gut tun wird, aber ich habe halt auch eine Mannschaft gesehen, die relativ hilflos war gegen Island und die da halt wirklich gar keine Lösungen in der Offensive gefunden hat, um da diesen Rückstand auszugleichen. Und das war dann natürlich Hodgsons Versäumnis, beziehungsweise was man dann danach so hörte oder las, wie er dieses ganze Unternehmen angegangen ist, der EM, wie er die eingestellt hat, was er mit denen gemacht hat. Hat er sie, glaube ich, am Ende eher verunsichert und weniger das Werkzeug an die Hand gegeben, um dann eine erfolgreiche EM zu spielen. Aber für mich bleibt trotzdem unterm Strich der Eindruck nicht, weil ich vorher diese Prognose abgegeben habe, sondern weil ich das wirklich so gesehen habe, dass sie mir jetzt am Ende einfach viel zu schlecht wegkamen in der Gesamtbewertung. Weil halt auch das mit dem, dass man Rooney da zurückholt, das war eine charmante Lösung, die sich dann rentiert hat, die halt wirklich zum einen diese Position gefüllt hat, aber halt auch die ganze Diskussion um Rooney erstmal getötet hat. Und dass halt dann am Ende 5, 6 junge Spieler, wie jetzt ein Dele Alli, dann ein richtig schlechtes Turnier spielen, weil sie einfach durch waren und einfach nicht mehr so richtig die Power hatten. Ja, was will man es denen vorwerfen? Also will man jetzt einen Dele Alli kreuzigen, weil er eine scheiß EM gespielt hat? Also nee, eigentlich nicht. Und deswegen, ja, Titelkandidat war natürlich Quatsch, der gegen Island im Achtelfinale ausscheidet. Aber ich fand sie besser, als jetzt am Ende gemacht wurden.
Für mich ja eine der Szenen des Turniers, als sich Roy Hodgson selbst auf der Leinwand erkennt und dann die Hand ans Kinn legt, um zu simulieren, dass er einen Plan hätte.
Nachdenken.
Mega gut. Hätte er ja wenigstens gewunken.
Ich finde aber auch, man muss jetzt nicht alles schlechter machen, als es war. Ich finde schon echt beeindruckend, wie viele Spieler sie jetzt auf einmal quasi aus dem Nichts aus dem Hut zaubern für so eine Bühne, die man vor 2 Jahren noch nicht mal im Ansatz in Erwägung gezogen hätte, als sie ja wirklich kläglichst bei der WM ausgeschieden sind. Und wenn die jetzt mit ihrem ganzen Geld, das die da drüben hin und her wälzen, und eben in besagten Nachwuchsleistungszentren auch mal anfangen, Geld nicht nur in die NLZs zu stecken, sondern halt auch in ordentliche Trainer und vielleicht auch mal auf die Idee kommt, dass eine Trainerausbildung nicht 6.000 Pfund kostet, sondern vielleicht eher moderate 2.000, dann haben die auch entsprechende Trainer, die ausbilden, weil damit steht und fällt ja alles und dann sind sie tatsächlich sehr gefährlich.
Mhm.
Also der Output jetzt an Spielern war schon echt gut.
Genau.
Und wenn dann jetzt noch zwei, drei andere Sachen zusammenkommen, dann sind sie wirklich sehr gefährlich.
Das stimmt, das Juwel hat man ja noch gar nicht so lange gesehen. Marcus Rashford von Manchester United hat nur ein paar Minuten dann gespielt gegen Island.
Ja, abwarten. Also da ist mir auch der Hype jetzt ein bisschen zu groß. Der hat jetzt eine Saison vor sich mit einem Ibrahimovic vor sich und mit noch, wer weiß, wer sonst noch alles in diese Mannschaft kommt. Also.
Aber José als Trainer.
Aber José als Trainer, ja.
Also wenn dich einer groß rausbringt. Das ist vielleicht tatsächlich auch ein Aspekt, der sich vielleicht auch bemerkbar macht. Die Fülle an Trainern, die jetzt in die Premier League gekommen sind, wo jetzt dann auch, also ich erwarte mir so schrittweise jetzt Saison für Saison einen etwas anderen Fußball in der Premier League. Ich glaube, das wird man schon merken, dass da jetzt einfach so ein...
Es steht und fällt halt damit, wie viele Engländer schaffen es dann wirklich bei den Top-Clubs sich durchzusetzen.
Genau.
Und momentan gibt's viele und gute und auch ein Lallana hat diese Saison bestimmt von Klopp profitiert und Spieler bei Man City werden von, also so ein Sterling, der meines Erachtens nicht wusste, wohin er laufen soll auf diesem Spielfeld, wird sich das von Pep Guardiola dieses Jahr jetzt auch erklären lassen. Und klar, am Ende wird dann auch die Nationalmannschaft davon profitieren, aber halt auch wirklich, wenn halt auch eine wirklich kritische Masse an herausragenden Spielern auch wirklich dann zum Zuge kommt und nicht die ganze Liga nur mit Ausländern bestückt ist. Aber Brexit und wer weiß, was da noch so kommt. Also die Engländer werden uns nicht verloren gehen als gutes Gesprächsthema.
Ja. Ich stelle aber da auch nochmal die Frage in den Raum, wie viele englische Trainer arbeiten bei Top-Clubs in England? Und zwar nicht erst seit vorgestern, sondern seit 20 Jahren oder noch länger. Das ist kein Zufall. Die kaschieren ihre Probleme immer weiter und immer weiter, aber die müssen sie angehen. Und das ist ein Problem. Es kann doch nicht sein, dass die jetzt auf dem Kloppo voll abfahren. Das ist alles toll und der passt da vielleicht wie Arsch auf einmal dahin. Aber das ist doch ein Armutszeugnis, wenn ich als FC Liverpool nicht sagen kann, ich hole mir jetzt einen englischen Trainer für meine Mannschaft.
Ich habe heute gelesen von Sam Allardyce, der irgendwie mal ein Jobinterview bei der FA hatte. Ich weiß nicht, in welcher Periode das war, aber er hatte dann wohl erzählt, er hatte eine super PowerPoint-Präsentation schon mal vorbereitet und war dann da beim Interview und dann gab es leider keinen Computer oder keine PowerPoint-Software. Dann musste er es auf Zettel ausdrucken.
Und ja, dann holen sie einen Fabio Capello und zahlen dem 10 Millionen Pfund im Jahr. Das bringt doch alles nichts.
Und jetzt Jürgen Klinsmann.
Ja.
Schauen wir mal. Ich meine,
geht ja als halber Engländer durch.
Wobei man sagen muss, das werden wir jetzt noch nicht in 2 Jahren wahrscheinlich merken, aber auch England hat ja schon Schritte eingeleitet. Also vor 2 Jahren, kann ich mich erinnern, wurde dann die 7-Local-Player-Regel eingeführt, dass quasi in jedem, glaube ich, Vereinskader der Premier League 7 Local-Player spielen müssen. Und tatsächlich haben sie jetzt auch ein Campus, wie in der DFB gerne hätte, den gibt es in England jetzt schon. Ich glaube sogar in Birmingham, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Also nicht da, wo man ihn erwartet hätte.
Also da, wo kein Erstligist spielt.
Ja. Ja gut, wahrscheinlich habe ich jetzt tatsächlich den Ort falsch genannt. Aber also es gibt auch da Bewegungen, aber wie schnell man da den Ertrag sieht, mal gucken.
Klar, Man City hat ja auch mittlerweile eine Youth-Mannschaft und ich finde jetzt auch, dass mit diesen Reservemannschaften das System jetzt per se nicht so schlecht, hat natürlich auch seine Nachteile.
Musst mal kurz erklären.
Dass eben die U21-Mannschaften nicht wie in Deutschland die zweiten Mannschaften im regulären Ligabetrieb spielen, sondern halt in der Reserverunde gegeneinander. Aber das ist ja, wenn da das Niveau wiederum so hoch ist, dann profitieren diese Spieler wiederum von diesem Niveau in diesem geschlossenen U21-Zirkel. Und das, da sind sie jetzt ja dabei, das zu steigern durch die bessere Ausbildung vorher. Und das sei dann mal dahingestellt, ob ein Spieler beim FC Bayern 2 dann besser aufgehoben ist, wenn er in der Regionalliga Bayern gegen Schalding-Heiningen spielt oder wenn halt ein U21-Spieler von Arsenal gegen die U21-Spieler von Tottenham spielt.
Da ist allerdings viel Wahres dran. Könnte man in der Bundesliga gar nicht mehr machen, weil viele Bundesliga-Vereine ihre U21 ja inzwischen sogar eingestellt haben.
Auch U23.
U23, genau, meine ich, genau. Und was ich auf jeden Fall mitgenommen habe aus unserer EM-Vorschau ist, ich werde nie wieder einen englischen Torhüter loben. Da sagt man einmal, dass sie ihr Torwartproblem gelöst haben und Joe Hart dankt es einem, indem er einen Joe Hart baut. Und nicht nur einen. Herzlichen Dank.
War dafür. Groß.
Ja, mache ich auch nicht wieder. Nun ja, so, wir gucken mal weiter. Wir müssen mal ein bisschen das Tempo anziehen, Männer, sonst wird das hier wieder eine 4-Stunden-Sendung. Das kriegen.
Aber wir sprechen nicht alle 24.
Nein. Wir reden über diejenigen, wo es tatsächlich auch was zu sagen gibt. Und tatsächlich kämen wir jetzt mit Belgien zu einer Mannschaft, wo ich behaupten würde, es kam tatsächlich so, wie wir es prophezeit haben. Wir haben gesagt, die werden uns negativ überraschen. Da würde mich jetzt nur tatsächlich mal interessieren, was eure Meinung ist, kann man es denn tatsächlich auf Wilmots runterbrechen und kann man sagen, den hat quasi die taktische Leitfigur gefehlt an der Außenlinie? Stefan, fang mal an.
Ich finde nicht, ich finde, dass er ein Teil des Problems war, aber nicht das ganze Problem an sich, das wäre zu einfach. Ich hatte immer so das Gefühl, dass es total tolle Einzelspieler sind, aber jeder mit seinem eigenen Ego zu sehr beschäftigt ist. Also von den nicht alle in der Mannschaft, weil es sind auch nicht alle die super Überspieler und viel beachteten Stars. Aber die, auf die es ankommt, schon. Und das hat mich von Anfang an so ein bisschen gestört an den Belgiern, dass sie sich, dass sich der Einzelne immer ein bisschen größer gemacht hat, als es sein müsste, und dann darüber vergessen hat, was denn jetzt wichtig für die Mannschaft wäre. Mhm. Und ja, dann ist es früher oder später zum Scheitern verurteilt.
Aber die hatten halt auch brutale Verletzungsprobleme dann in der Verteidigung.
Das also, stimmt.
Da ist halt dann einfach in einem Land, das jetzt auch nicht so krass viele Einwohner hat oder halt jetzt auch nicht so riesen, die haben ja schon wirklich die goldene Generation gerade, da war halt dann echt dann ein oder zwei dann einfach zu viel, die dann ausgefallen sind. Und wenn man dann mit 2 21-Jährigen auf der linken Abwehrseite spielt, dann ja, dann kann man halt auch mal kalt erwischt werden in einem EM-Viertelfinale.
Genau, gegen Welster mit 3-1 raus. Immerhin schöne Momente gehabt im Achtelfinale gegen Ungarn. Eden Hazard, wie er sich selbst den Ball vorlegt, ein Assist für den Assist sich serviert. Der hat da ein ganz starkes Spiel gemacht und tatsächlich hat man von De Bruyne in diesen Spielen dann gar nicht mehr so viel gesehen, vor allem dann im Viertelfinale. Und dann gegen Wales ausgeschieden und das ist natürlich das, also da müssen wir so tief zu Kreuze kriechen, beziehungsweise, nein, seien wir ehrlich, ihr beide müsst zu Kreuze kriechen.
Ich auf jeden Fall.
Ja. Ich auch. Ich habe mich da aber auch wirklich zu sehr von meinem letzten Eindruck, kurz bevor wir die Vorschau aufgenommen haben, hat nämlich Wales im Testspiel 0-3 gegen Schweden verloren. Und diesen Zusammenschnitt, den 10-minütigen, den ich von diesem Spiel gesehen habe, den fand ich so kreuzerbärmlich. Und dass ich mich dann da wirklich dazu verleiten habe lassen, Wales als Fallobst einzuordnen.
Ja, da lagen wir dann doch ganz knapp daneben. Ich habe mich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, liebe Hörer. Ihr könnt das nachhören. Naja, zumindest mit Händen habe ich mich dagegen gewehrt. Jetzt lasst mal, also wir haben sie definitiv alle in der Runde unterschätzt und ich glaube, das ging aber vielen neutralen Beobachtern vor dem Turnier genauso. Letztendlich ins Halbfinale gekommen und dort erst gegen Portugal 2-0 verloren. Lasst mal drüber sprechen, über die 3-4 Gründe, die es dafür gibt, dass das so geklappt hat. Ich würde sagen, Grund Nummer 1, Stefan, eine wahnsinnig stabile Defensive mit einer Fünferkette und 3 Sechsern davor, relativ humorlos.
Ja, aber das hat sich jetzt erstmal in der Ausrichtung nicht von ganz vielen anderen Mannschaften unterschieden. Sie haben es ja tatsächlich besser umsetzen können, aber der springende Punkt war für mich eigentlich eher, und auch der erstaunlichere Punkt war für mich eher, dass sie in der Offensive so stark waren, was an meines Erachtens 2 Spielern gehangen hat, an Joe Allen und Aaron Ramsey. Und dass sie es geschafft haben, ihren Superstar, anders als die Portugiesen, ihren Superstar, den Spieler, der exponiert steht, dasteht in der Mannschaft, auch wirklich so dastehen zu lassen mit Bale. Wobei ich finde das immer, mir ist es zu viel, was dann über ihn geredet wird und wurde, gerade mit den Freistoßtoren. Es ist halt ein Freistoßtor. Und natürlich ist er unglaublich wichtig für die Mannschaft und kann ein Spiel, wie man so schön sagt, alleine entscheiden. Aber da finde ich, haben die Medien dann oder viele Medien dann auch ein bisschen hyperventiliert mal wieder. Das war mir zu viel, aber trotzdem muss ich zugestehen, dass sie es echt super geschafft haben, das was, also die einzelnen Stärken von 5, 6, 7, ein paar Spieler kenne ich ehrlich gesagt auch gar nicht so richtig, von den Spielern tatsächlich so einzubringen, dass es für die ganze Mannschaft am besten ist. Wobei sie natürlich auch ganz schöne Krückenspiele dabei hatten, gegen Nordirland zum Beispiel. Das war ja auch nix. Also war eines der langweiligsten Spiele überhaupt.
Ja, das stimmt. Und da gab es einige bei dieser EM. Zumindest wenn man nicht es durch die Taktikbrille geguckt hat. Ja, und man hatte auch so ein bisschen den Eindruck, Flo, da haben, glaube ich, auch wir zwei schon mal drüber gesprochen, im Halbfinale gegen Portugal, wenn da Ramsey noch mit auf dem Platz gestanden hätte, hätte das zumindest ausgeglichener werden können. So war es dann ein deutliches 2-0 mit, ja, Wales konnte da tatsächlich nichts mehr zulegen und das war ihre große Stärke in den Spielen zuvor, gegen Belgien zum Beispiel ja auch zurückgelegen nach einem tollen Weitschuss von Nainggolan. Aber dann zurückgekommen, was drauflegen können. Und dann macht halt auch mal Robson Kanu mit einer der Szenen der EM, finde ich, macht er einfach eine komplette Abwehr mit einem simplen Trick nass und das 2-1. Da hat einfach viel gepasst bei Wales.
Ja, und halt dann im Halbfinale viel gefehlt. Und natürlich war Ramsey das Augenscheinlichste, aber auch an Konzentration, an letzter Fitness, an letzter Laufbereitschaft, dann, also die waren dann auch immer einen Schritt zu spät und sind nicht mehr so richtig gut in die Zweikämpfe gekommen und waren im Umschaltspiel ein bisschen fahriger und da war dann einfach der Weg zu Ende, der Sprit aus und aber trotzdem halt für mich die Überraschung, die krasse Überraschung der EM, deutlich vor Island.
Okay. Island ja tatsächlich, da lagen wir wenigstens richtig. Da haben wir gesagt, die werden uns überraschen. Ich glaube, wir hätten sie nicht bis ins Viertelfinale getippt. Aber tatsächlich hat sich in der Qualifikation schon angedeutet, die sind unangenehm und die haben vor allem etwas, was viel Mannschaft einfach gefehlt hat. Nämlich, sie hatten auch nach vorne hin einen Plan und zu diesem Plan gehörten zwar auch lang eingeworfene Einwürfe, wo man sagen würde, Moment mal, da müsste man sich doch drauf einstellen können, aber sie haben es eindrucksvoll bewiesen, unter anderem gegen England dann im Achtelfinale. Nee, scheint nicht so einfach zu sein, das zu verteidigen, wenn das einfach gut gespielt ist. Also Island nicht nur fußballkulturell, sondern auch vom Spielerischen her echt eine Bereicherung dieser EM, Stefan, oder?
Ja, also die Folklore fand ich auch ganz toll, aber so fußballerisch gehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz mit. Ich finde, man kann nicht sagen, die EM hat mich jetzt spielerisch enttäuscht. und dann aber im Gegenzug dann gleich sagen, ja, aber Island war ja ganz toll, die gehören ja auch mit dazu. Die waren ja auch ein Grund, warum das, also eine von vielen Mannschaften, die halt so eine Art Fußball gespielt haben, der dann eben zu dem geführt hat, dass man danach den Eindruck hatte, das war jetzt aber nicht so eine tolle EM. Das bei dem Drumherum gebe ich euch recht oder dir, aber Island hat fußballerisch halt, war das sehr dürftig. Was natürlich toll war, war vor dem Fernseher zu hocken und sich zu denken, ja, mal gucken, wen sie heute wieder ärgern. Ja. Aber das kann ich ja...
Jeden bis auf Frankreich. Jeden bis auf Frankreich. Das war ja tatsächlich die erste Niederlage von Island gegen Portugal. Ein hochüberlegenes Portugal kommt nur zu einem 1:1 im ersten Spiel. Dann Ungarn 1:1, gegen Österreich gewonnen und ab dann war ein Star geboren in Form des isländischen Kommentators, der in Mariah Carey Tonhöhen irgendwie das 2:1 gefeiert hat. Dann England vollkommen verunsichert, genau, Gummiben. England vollkommen verunsichert, selten eine so deutlich nervöse und fahrige Mannschaft gesehen wie in diesem Achtelfinale gegen Island, trotz 1:0 Führung oder vielleicht gerade deswegen. Und dann im Viertelfinale haben ja auch einige gefehlt, die Kraft hat gefehlt und aber auch da, ja, sie haben sich auch da nicht hängen lassen und das ist dann, das gehört dann auch quasi zu diesem Kult um Island, glaube ich, der bei dieser Europameisterschaft entstanden ist, dass man dann sogar nach 0:4 Halbzeitrückstand noch 2:5 wenigstens nur verliert im Viertelfinale und ja, damit dann auch irgendwie die EM abrundet für sich. So paradox sich das anhört.
Aber im Endeffekt wird alles reduziert und geht halt auf dieses eine England-Spiel. Die Vorrunde war beachtlich und war so ein bisschen in ihrer Kragenweite gegen die Gegner. An dieses England-Spiel war halt die große Leistung dieser Mannschaft und aber auch nicht mehr und nicht weniger.
Ja, und weil wir jetzt schon drüber gesprochen haben, dass Wales die größte Überraschung dieses Turniers gewesen was machen wir denn dann mit Ungarn, die wir auch unter Fallobst einsortiert haben, Stefan?
Nö. Nee. Ja, da haben wir uns offenbar getäuscht. Das muss man ja mal auf jeden Fall schon mal. Ja. Mhm. Ja, auch deswegen, ja. Muss man ja so auch schon mal sagen. Die haben mir zum Beispiel besser gefallen als Island, weil sie mehr im Repertoire hatten, finde ich. Die waren nicht so leicht auszurechnen. Die konnten alles nicht besonders super gut, aber die konnten halt ganz viele Sachen. So lala. Und dann haben, glaube ich, die Gruppe E, haben sie die gewonnen?
Ja, ja. Gruppe F haben sie gewonnen.
Genau. Dann gewinnen sie sogar die Gruppe F. Aber auch da, Flo hat es vorhin schon mal kurz angedeutet, gehört halt auch ganz viel dazu, wie 2,5 abgefälschte Tore gegen Portugal. Ein Pfostenschuss von Alaba nach 18 Sekunden im allerersten Spiel und dann noch 2:0 gewinnen mit einem Tor von Schalay, der seit gefühlt 100 Jahren kein Tor mehr geschossen hat.
Seit Dezember 2014 war das tatsächlich
beinahe.
Ein erstes Tor.
Ja. Ja, dann schaffen sie halt auch mal sowas, was im Vorfeld jetzt nicht zu erkennen war, beziehungsweise nicht zu erwarten war. Und waren halt bei diesem Turnier, dadurch, dass eben auch so viele Mannschaften weitergekommen durften ins Achtelfinale, eine von den 2, 3, 4 Mannschaften, die es ja bei jedem Turnier auch gibt, die dann überraschen. Es läuft ja nicht jedes Turnier, also eigentlich gar kein Turnier so, dass man sagt, ja genau, die 16 Mannschaften habe ich jetzt im Achtelfinale erwartet. Da gibt's ja immer irgendwelche Außenseiter oder Exoten dabei.
Haubentaucher.
Und wenn wir jetzt eh schon über Österreich sprechen, größte Enttäuschung des Turniers für euch, Flo?
Für mich schon. Also größte müsste ich jetzt drüber nachdenken, aber die haben mich schon wirklich brutal enttäuscht. Wobei man halt, wenn man die Spieler sieht, das ist halt eine Bundesligamannschaft und aber halt eine Bundesligamannschaft, die um die Europa League Plätze mitspielen kann, so gefühlt. Und ja, wenn halt dann so eine Figur wie Alaba keinerlei Anzeichen von Form aufweist und das halt dann auch in der Offensive nicht so wirklich klappt und da keiner ist, der irgendwie halt jetzt mal ein, zwei Tore in der Vorrunde schießt und die dann auch so ein bisschen trägt, ja. Dann, ja, und letztlich war dann, glaube ich, auch eine Überbewertung des Qualifikationsergebnisses noch mit ausschlaggebend, weil sie ja in einer Gruppe mit Russland und Schweden waren und alle drei sind zur EM gefahren und alle drei waren drei der acht Teams, die in der Vorrunde ausgeschieden sind. Und insofern war vielleicht halt Österreich dann in der Quali halt doch nicht so geil, sondern die Gegner halt auch nicht so gut und ja. Aber schon enttäuschend dann auch, die Art und Weise ist halt trotzdem noch gegen Island irgendwie dann doch noch in der Hand zu haben im letzten Spiel und es aber dann trotzdem zu verkacken. Also, ne, war nicht schön.
Mhm. Ja, das darfst du natürlich nicht vergessen. Die hatten halt genau eben Island und Ungarn in der Gruppe. Und die waren Alaba hin oder her, Topform hin oder her. Die waren individuell deutlich besser besetzt als diese beiden Gegner. Und man kann sehen, was machbar ist, wenn eine Mannschaft zusammenhält und einen einigermaßen klar formulierten und auch gut umgesetzten Plan hat.
Ich fand halt, gegen Ungarn sind sie irgendwie implodiert in der zweiten Halbzeit. Die erste Halbzeit war gut. Und Portugal fand ich eigentlich auch ein sehr gutes Spiel von beiden Seiten. Also das habe ich sehr gerne geguckt, dieses 0-0.
Wobei das auch Österreich eigentlich Österreich verlieren muss. Also nicht nur
wegen des verschossenen Elfmeters. Klar, die haben nicht viele Chancen, aber sie haben zumindest auch gut mitgespielt. Sie waren jetzt nicht 90 Minuten unter Dauerdruck. Mhm. Und ja, das Island-Spiel habe ich dann leider nicht sehen können, weil ich da selber in Frankreich im Stadion war. Aber ja.
Sei froh, Alaba hat auf der 9 da gespielt. Das war vollkommen irre.
Also, das ist natürlich Quatsch.
Alaba ist ja quasi mit jedem Spiel eine Position nach vorne gerückt, weil einfach Marcel Keuler so darauf reagieren wollte, glaube ich, dass das im Sturm halt einfach nichts zusammenging. Aber das Island-Spiel hat... Also mir hat es so aus taktischer Sicht körperliche Schmerzen tatsächlich bereitet, weil es so vollkommen verschwendet war, Alaba nach vorne reinzustellen. Und der wurde mit so einfachen Mitteln von Islands, die haben ja mit zwei sehr eng gestellten Viererketten gespielt, der wurde so einfach aus dem Spiel genommen. Dann hättest du ihn auch gleich auf die Bank setzen können und sagen können, ey komm, wir treten zu 10 an.
Ja, aber das war ja gegen Portugal auch schon. Da hat er auf der 10 gespielt und hat, glaube ich, 30% seiner Bälle zum Mitspieler gebracht oder wenn überhaupt. Ich glaube, er hat 12 erfolgreiche Pässe gespielt im ganzen Spiel. Und das macht er halt in Bayern in den ersten 5 Minuten. Auf einer anderen Position natürlich, mit anderen Mitspielern.
Mhm. Ja. Also Österreich, das war eher zum Vergessen.
Aber der Carlo wird jetzt halt den Alaba auch sehen und wird dann so die Augenbraue hochziehen und sagen, du David, Mittelfeld, ja, war ja nicht so, also spielst du bei mir schön Linksverteidiger.
Womit Carlo wir die nächste Prognose hätten. Ja, genau,
Carlo Ancelotti.
Ah, okay. Wollte nur nochmal nachfragen.
Gut. Wenn ich mir so angucke, welche Mannschaften mit großem Potenzial zu dieser EM gefahren sind und dann aber das nicht in Ergebnisse ummünzen könnten, dann haben wir jetzt schon über Belgien gesprochen, wir haben über Österreich gesprochen und ich finde, wir müssen auch über Kroatien sprechen, Stefan, die mit einem Mittelfeld angereist sind. Da schnalzt man mit der Zunge und dann eben im Achtelfinale gegen Portugal mit 0-1 ausgeschieden sind. An was kann man denn das Ausscheiden von Kroatien festmachen? Und auch da finde ich zum Beispiel, würde ich sagen, total schwierig zu bewerten. Es gab Licht, es gab Schatten und irgendwie, ja, irgendwelche Mannschaften müssen ja im Turnier ausscheiden und dann geht halt auch mal so eine hochtalentierte, gute Mannschaft raus.
Ich habe da nicht so viel Schatten gesehen, ehrlich gesagt. Das war jammerschade, finde ich, dass die ausgeschieden sind.
Ich fand, gegen Kroatien gab es viel Schatten, weil da gegen Portugal gab es viel Schatten, weil sie tatsächlich da aus ihrem Ballbesitz ganz, ganz wenig gemacht haben.
Ja, das mag sein. Trotzdem war das Ausscheiden natürlich sehr unglücklich und
apropos Ausscheiden, da scheidet er aus der Leitung aus. Da muss jetzt dann, Flo, da musst
Sag
du jetzt.
Sag mal was, Stefan.
Nee, ja? da musst du jetzt einschreiten. Ja. Flo, woran hat es gelegen bei Kroatien?
Also ich fand Kroatien halt, dieses Tschechien-Spiel, da hat das irgendwie so auf den Punkt gebracht. Du führst 2-0, es ist alles gut, du bist überlegen, du normalerweise musst du die 4-0 weghauen und dann gehst du irgendwie mit einem 2-2 raus. Was mich dann wiederum überrascht hat, dass sie dann noch 2-1 gegen Spanien wieder gewonnen haben, aber das ist halt schon so ein, auch so ein bisschen so eine Mentalitätsfrage und so eine Sache, die halt in einem Team drin ist, das jetzt nicht schon seit Jahren irgendwie auf Weltklasse-Niveau spielt, sondern halt irgendwie mal so ein bisschen mittendrin und halt viel von der Emotionalität hat, aber auch viel durch die Emotionalität manchmal leidet. Und
wobei das war natürlich aber halt auch das Spiel mit der Unterbrechung.
Ja, deswegen meine ich ja mit der Emotionalität.
Achso, damit sind sie nicht zurechtgekommen.
Ja, ja. Dass sie auch damit dann einfach in der Situation nicht zurechtkamen, gegen wirklich ein erschreckend schlechtes Tschechien. Wo hatten wir die? Fallobst? Nee. Durchschnitt.
Tschechien hatten wir, im Fallobst.
Ja, gut.
Da lagen wir voll.
Ja. So. Aber also ich stimme Stefan zu, dass das für mich schon die beste kroatische Mannschaft der seit 98 war, wahrscheinlich bei einem Turnier. Wie sie gespielt haben, was sie konnten, wie sie nach vorne gespielt haben, aber halt auch, wie gesagt, zu inkonstant und mit der einen oder anderen Situation halt einfach nicht gut fertig geworden.
Ich glaube, Ivan Rakitic hat nach dem Achtelfinale, hat nach dem Achtelfinale gesagt, die beste Mannschaft des Turniers ist ausgeschieden. Und zu dem Zeitpunkt hätte ich ihm jetzt nicht widersprechen wollen.
Ja, aber die haben 2-2 gegen Tschechien gespielt.
Ja.
Also sowas wäre halt Deutschland nie passiert, sowas wäre Frankreich nicht passiert, sowas wäre...
Deutschland verliert jedes zweite Gruppenspiel seit 100 Jahren.
Oder 0-0.
Jetzt, oder 0-0.
Egal, aber doch nicht gegen Tschechien.
Ja, dann halt gegen Serbien und gegen...
Gegen Polen hatte auch Polen die größeren Chancen. Also.
Ist ja auch hätte Fahrradkette, ja, aber genau. Die Tschechen hätte ich jetzt halt einfach, ist meine Meinung, verliert keiner oder spielt keiner der großen Mannschaften sonst.
Ja, aber ist ja auch nicht relevant, weil die sind ja trotzdem als Erster durch.
Ja, und dann sind sie raus.
Naja, also ja gut, hätten sie gegen Tschechien ganz verloren, wären sie vielleicht Zweiter geworden, wären dann weiter, oder?
Okay, also jetzt wird's albern. Das führt uns nicht weiter. Ich meine, im Achtelfinale, man kann da aus beiden Richtungen argumentieren. Man kann sagen, wie es ich ja schon angedeutet habe, Kroatien hat da zu wenig aus seinem Ballbesitz gemacht. Du kannst aber auch sagen, da hast du die wahre Stärke von Portugal zum ersten Mal so richtig zu spüren bekommen. Gegen Portugal ist es verdammt schwierig, Tore zu erzielen. Und dieses Achtelfinale gezeigt. Sie haben uns definitiv auch sehr schöne EM-Momente bereitet. Ich erinnere mich nur an die drei Turbans, die Gianluca im Eröffnungsspiel gegen die Türkei auf dem Kopf hatte. Das war doch, und dann ging das dann nicht sogar genauso gleich auch wieder weiter. Hatte er gegen Tschechien dann nicht auch schon wieder eine Aufgabe?
Ja, ja. Mein Gott. Ja. Badekappe, glaube ich, dann.
Was da an Kilometern an Faden vernäht worden sein müssen. Wahnsinn. Und dann hatten wir natürlich noch dieses, war es Modric, der gegen die Türkei das Tor gemacht hat, Volleyabnahme nach Eckball, wo sich
Tufan durch die Haare fuhr.
Ja, wo ich noch den Witz gemacht habe, warum sagen eigentlich alle, er sah schlecht aus, er hat sich doch extra noch die Haare gemacht. Ja, war damals schon mega Gag. Gut, dass ich ihn nochmal wiederholt habe. Keine Ahnung, warum. Also Kroatien gehört auch zu den Mannschaften, wo man sagt, große Anlagen also gute Voraussetzungen für diese EM gehabt und dann
gegen den Europameister ausgeschieden.
Genau, das kann halt dann vielleicht auch tatsächlich mal passieren. Und dasselbe ist ja auch Polen passiert und auch da würde ich sagen, ja, das ist so in einer Liga. Was man da tatsächlich festhalten kann, ist, dass der Sturm nicht so gut funktioniert hat, wie man es immer prophezeit hat. Also Milik im ersten Spiel sehr, sehr gut. Gegen Nordirland war das. Ab dann ward er nicht mehr so viel gesehen und Robert Lewandowski, da muss man auch eine ganze Weile warten, bis der mal getroffen hat dann. Hat auch dann getroffen.
Gegen Portugal?
Gegen Portugal.
Genau, das war es 1-0. Genau, jetzt war ich gerade sogar unsicher, ob er. Da hat mich ja tatsächlich positiv überrascht, Blaschikowski.
Ja, war aber für mich eine der wenigen Überraschungen positiv bei Polen. Also für das, was sie können, für das, was sie schon gespielt haben, was sie gegen Deutschland in der Qualifikation gespielt haben, waren wir das echt ein bisschen dröge und spröde. Ich fand, Piszczek hat ein ganz schlechtes Turnier gespielt. Auch von Krychowiak, den der Stefan in der Vorschau so gelobt hat, den ich mir dann extra auch nochmal, weil ich ihn halt auch für einen guten Spieler halte, aber man sieht ihn nicht so oft im Spiel, angeguckt habe, war ich ein bisschen enttäuscht. Lewandowski hat sich die Bälle zu früh geholt, hatte dann keine Anspielstation. Der Elfer war ganz gut auf links außen, der hat ein paar ganz gute Situationen heraufbeschworen, aber über allem stand für mich auch, dass die fast in jedem Spiel irgendwann nach 60, 70 Minuten nicht mehr so richtig Saft hatten und dann auch nicht mehr richtig gut nach vorne spielen konnten. Gegen Portugal haben sie es zwar dann über 120 Minuten geschafft und in die Verlängerung geschafft, und gegen die Schweiz ja auch bis ins Elfmeterschießen, aber da war halt nichts mehr, da kam nichts mehr nach vorne. Und von diesem guten Gegenpressing, von diesem guten Umschaltspiel, von diesem schnellen Angriffsspiel, das sie in der Quali gezeigt haben, war, fand ich, bei der EM wenig übrig.
Mhm. Grosicki ist der Elfer übrigens, den du
Grosicki
angesprochen hast. Ja, muss man sagen, Stefan, haben wir mit unserer Durchschnittsbeurteilung alles richtig gemacht bei Polen.
Ja.
Klopfen uns auf
die Schulter. Kommt, glaube ich, ganz gut hin.
Ich gucke dann kurz Strafen in Richtung Türkei. Ich habe sie in Werden uns überraschen rein argumentiert, weil ich gesagt habe, die Türkei ist eine Turniermannschaft. Sie haben es mir gedankt, indem sie die ersten beiden Spiele verloren haben, gegen Kroatien 0-1 und gegen Spanien 0-3. Und dann gegen Tschechien zwar gewonnen, aber nicht weitergeschafft. Und damit muss man sagen, naja, überrascht haben sie schon, aber nicht unbedingt so, wie es eigentlich gedacht war. Interessant war da Embremont mal zu sehen, aber ansonsten war das...
Das war ja schon Weltklasse, wie er einmal mit der Hacke gespielt hat.
Ja, du beziehst dich auf den Kommentator des Spiels.
Was?
Nee, war natürlich auch Weltklasse. Tatsächlich hast du, finde ich, bei der Türkei ganz gut gesehen, dass dadurch, dass alle Mannschaften bei diesem Turnier hatten in der Defensive ein gutes Konzept. Es war nicht einfach, Tore zu erzielen. Daraus sind auch langweilige Spiele entstanden. Und tatsächlich hast du bei der Türkei gesehen, wie mittellos die waren, weil sie nach vorne keinen kohärenten Plan hatten. Also da hingen die Mannschaftsteile irgendwie weit verteilt wie ein Mobile in der Luft. Und
das hast du schön gesagt.
Ja, und wenn die Verbindungsspieler es nicht irgendwie geschafft haben, den Ball vor zu Çalhanoğlu oder Duran zu spielen, ja, dann wurde da auch wirklich gar nichts kreiert und dann war sogar das 2-0 gegen Tschechien, das hätte auch sehr gut auch in die andere Richtung ausgehen können, da hatte Tschechien auch große Chancen. Also tatsächlich ein enttäuschendes Turnier von der Türkei.
Amen.
Gut. Jetzt gucke ich mal noch kurz über die Liste bei Italien, da waren wir uns einig und vor allem da haben wir, glaube ich, in der Vorschau Deutschland gegen Italien, liebe Hörer, die könnt ihr euch nochmal anhören, das war eine Kurzpassfolge. Da hatten wir mit Christian Bernhard von der Süddeutschen Zeitung einen uns in dieser Runde allen drei bekannten Top-Journalisten zu Gast und der hat sehr, sehr ausführlich erklärt, was Italien alles richtig gemacht hat und wir alle wissen, liebe Hörer, dass das dann auch denkbar knapp war im Viertelfinale, haben wir ungefähr auch so gesehen. Italien darf man nie unterschätzen.
Ich habe zwar vorher gesagt, das ist die individuell schlechteste italienische Mannschaft seit wahrscheinlich 1996 war oder ist oder sei, aber habe das Kollektiv dann ein bisschen unterschätzt, dass sie dann da an den Start gebracht haben. Aber mal ganz ehrlich, wer hätte vorher Pelle und Eder zugetraut, da vorne so viel zu bewerkstelligen, was sie getan haben und auch im Mittelfeld mit Sturaro gegen Deutschland das so hinzukriegen, ohne die Ausfälle, die sie ja auch hatten im Mittelfeld. Also Hut ab und
ja.
Mal sehen, was der neue Nationaltrainer, den ich tatsächlich vom Namen her vorher nicht so wirklich auf dem Schirm hatte, mit denen hinkriegt.
Mir fällt gerade nicht mal der Name des neuen Nationaltrainers ein.
Mir auch nicht.
Ja, Flo, kannst du uns wenigstens den Namen nennen?
Nee.
Ja, läuft ja. Ich werde das nachgoogeln und währenddessen muss ich sagen, kann ich euch kurz sagen, wann der Moment war, wo ich vor Italien richtig Angst hatte vor dem deutschen Spiel.
Ventura.
Ventura, genau. Ja, na klar, Ace Ventura, kennen wir alle. Ventura. Haben wir nicht genau diesen Gag, habe ich, glaube ich, schon mal gemacht. Tja,
ja.
Es wiederholt sich alles. Es wird Zeit, dass die EM hiermit abgeschlossen wird. Der Moment, in dem ich richtig Angst aus deutscher Sicht vor Italien hatte, war, als sie an ihrem spielfreien Tag trotzdem zusammen essen gegangen sind und sogar Ciro Immobile mit am Tisch saß. Konnte ich bei einem Bild von, ich glaube, einer der Spieler, ich glaube Buffon, hat es bei Twitter gepostet und bei Instagram, da dachte ich, meine Güte, muss es bei denen stimmen. Und da war für mich klar,
okay, auch.
Die sind gefährlich. Ja.
Und Pelle geht jetzt zu Magath.
Genau, 50 Millionen im Jahr, habe ich das richtig
an mir vorbeigesehen? 30 Millionen für 2,5 Jahre.
Ja, dafür würde ich auch ein paar Medizinbälle schleppen. Also falls irgend so ein chinesischer Club das hier hört, ich würde schon auch ein paar Millionen nehmen. Ich wäre auch mit 20 Millionen zufrieden. Ist ja okay.
Ich nehme dann die anderen 18.
Es gibt ja noch den Rasenfunk Supporters Club, der füttert mich dann schon durch. Okay. So im Groben und Ganzen haben wir eigentlich so die Highlights und die Lowlights durchbesprochen. Was unerwähnt bleibt, sind viele Mannschaften, die ein so durchschnittliches Turnier erspielt haben, wie man sich es ungefähr vorstellen konnte. Und es gibt halt nicht immer Glanzlichter, die man herausheben muss. Was waren denn für euch so die Momente, an die ihr euch vielleicht auch noch in 3 Wochen erinnern werdet bei dieser Europameisterschaft? Irgendwelche schönen Tore, Stefan?
Boah. Naja. Weiß ich jetzt nicht. Also schöne Tore.
Hast du nicht mehr vor Augen, wenn du an diese EM kommst?
Doch, Shaqiri-Tor habe ich noch vor Augen.
Gegen Polen, 80. Minute, Fallrückzieher auf dem Strafraum.
Genau, gegen Polen im K.O.-Spiel. Ich habe den Elfmeter von Sasa noch vor Augen. tue mich da echt ein bisschen schwer, weil es mich einfach das ganze Turnier nicht so in vielen Belangen nicht so vom Hocker gerissen hat. Und irgendwie ist das Erste, was mir jetzt einfällt, ist komischerweise Griechenland, wenn ich jetzt drüber nachdenke, weil ich immer so das Gefühl habe, obwohl die Portugiesen sich das echt verdient haben, ist es trotzdem der unscheinbarste Europameister seit Griechenland das Ding gewonnen hat. Und sowas wiederholt sich alle paar Jahre halt mal. Und jetzt war es halt mal wieder soweit.
Flo, sind das auch so deine Erinnerungen an dieses Turnier oder kannst du dich?
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, an was ich mich in 3 Wochen erinnern werde. Ich hoffe, ich kann mich noch an irgendwas erinnern.
Ja, lass uns doch nochmal gemeinsam in ein paar schöne EM-Erinnerungen schwelgen. Also so ist es doch nicht.
Also ich fand der Auftakt der deutschen Mannschaft mit dem Mustafi-Kopfball und dem Schweinsteiger-Moment, das wird natürlich was, dieser Jubelsprint von Schweinsteiger, der wird irgendwie noch bleiben und in Erinnerung bleiben. Diese bockstarken Italiener, die wirklich mit breiter Brust da in der Vorrunde erst Belgien schlagen und dann Spanien auch noch rausnehmen, ist für mich halt auch so ein hochemotionaler Moment mit Conte, der da die Trainerbank hochhüpft und alles gibt, den 12. Mann macht.
Buffon, der sich an die Latte hängt, mehr oder weniger.
Buffon, der abstürzt, ja. Und für mich persönlich natürlich auch ein bisschen vom Land selber, weil ich das Glück hatte, zumindest kurz für ein paar Tage dort gewesen zu sein und 2 Spiele vor Ort gesehen zu haben. Und ja, also ich mir ist die EM jetzt so als Gesamtturnier als Ganzes viel zu schlecht weggekommen, jetzt auch in der Nachberichterstattung. Ich fand's nicht herausragend, aber völlig okay. Also ein gutes Turnier, ich habe es gerne geguckt und ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, meine Zeit verplempert zu haben damit.
Gutes Turnier, gerne wieder. Liest sich ein bisschen wie eine eBay-Bewertung. Ich finde auch, also mein...
Ja, schon.
mir fehlt auch die EM jetzt schon ein bisschen, muss ich sagen, trotz der ganzen Sendungen und trotz der vielen Arbeit, die so ein Turnier auch mit sich bringt. Also ich glaube, so ein paar Dinge werden bei mir schon noch mehr hängen bleiben. Mich wundert es immer ein bisschen, dass niemand das Boateng-Tor gegen die Slowakei nennt, also in keinem anderen Podcast oder Highlight-Zusammenschnitt, den ich zuletzt gesehen habe. Ich fand das damals eine so überragende Szene, wie er den nach dem Eckball einfach mit 200 km/h ins Eck zimmert und dann auf die Bank zurennt, Dr. Müller-Wohlfahrt anspringt und du im Springen nochmal gesehen hast, was für ein riesiger Mensch das einfach ist.
Das Schöne fand ich in der Szene, dass Jogi Löw, glaube ich, zuerst meint, dass Boateng auf ihn zuläuft. Dann läuft er vorbei. Das ist wie so ein bisschen wie die Otto-Wahl. Strandszene mit, sie brauchen eine Brille. Das ist sehr schön.
Hotshots. Tatsächlich, das stimmt. Und natürlich, wenn man über Boateng spricht, dann werden wir uns wahrscheinlich auch immer noch an zwei andere Szenen erinnern. Nämlich zum einen das Handspiel gegen Italien dann im Viertelfinale. Und
die Rettungsaktion gegen die Ukraine und das Jesusbild auf der Bank gegen Frankreich.
Genau, mit dem Handtuch über dem Kopf.
Die Rettungsaktion fand ich tatsächlich auch eigentlich so die Szene des Turniers, ist mir vorhin nur nicht eingefallen. Das war so überragend gut, das gibt's gar nicht. Also das konntest du besser nicht malen. Nicht besser malen.
Und wisst ihr, welche Szene ich auch noch richtig, richtig schön fand? Also nicht nur das Hackentor von Ronaldo, das er gemacht hat, das war natürlich sehr schön. Im Spiel gegen Ungarn war das, sein erstes Tor im Turnier. Eigentlich war für mich die Lieblings-Ronaldo-Szene war tatsächlich, als er dann von der Siegerehrung, auch nicht das Coaching, das war mir ehrlich gesagt ein bisschen zu viel. Das hat mich ein bisschen gestört aus irgendeinem Grund. Ich fand irgendwie, mach das nicht. Ich habe mir immer gedacht, setz dich jetzt bitte hin. Ich hab mir gedacht, Fernando Santos, jetzt sag doch endlich mal was. Das kann doch nicht wahr sein, dass du dich von dem da rumschubsen lässt. Nein, ich fand tatsächlich, die schönste Szene war, als er von der Siegerehrung die Treppen runterkam und Sir Alex Ferguson, der im Publikum stand, hat dort gewartet und wirklich hibbelig wie ein Vater nach dem C-Jugend-Kreisturnier Pokalsieg auf seinen Schützling wartet und der war so hibbelig und hat sich so sehr gefreut auf Cristiano Ronaldo und dann haben die sich dann auch umarmt und Ronaldo hat sich total gefreut, ihn zu sehen und ich fand, also irgendwie in diesem Gesichtsausdruck von Sir Alex Ferguson, als er da seinen Schützling wieder getroffen hat, in den habe ich mich ein bisschen verliebt. Das fand ich
sehr auch super. Szene. Fand ich auch gut. Dieser über 70-Jährige oder was er wahrscheinlich schon ist oder an die 70 gehende, wie er erst auch Nani noch abklatscht und so, Nani, Nani, hey, nimm mich wahr, auf dem Weg die Treppe runter, weil die werden ja von allen irgendwie angegriffelt und bei Ronaldo dauert es auch irgendwie so eine Zehntelsekunde, bis er erkennt, dass er da gerade Sir Alex Ferguson die Hand gibt und dann macht er so, oh, ho, 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 und fällt ihm so um den Hals. Und sehr schöne Szene.
Total.
Und dann hast fast du so schön wie der portugiesische kleine Junge, der den französischen Fan tröstet.
Ja, noch schöner. Wo man auch gemerkt hat, der französische Fan wollte im ersten Moment, dass der einfach weggeht.
Ja, und dann mag's ihm verdenken.
Ja. Und ja auch, mein Gott, die Flitzer-Aktion, die wir gerade bei den Portugal-Spielen hatten, zum einen den Flitzer, der das Selfie macht mit einem vollkommen frustrierten Ronaldo nach dem Österreich-Spiel. Ronaldo vergibt noch einen Elfmeter an die Stange. In der 86. Minute war es, glaube ich. Macht dann danach noch ein Selfie mit einem Fan, der aufs Spielfeld rennt. Und das haben sich dann zwei Jungs bei den kommenden Spielen, die zu den Trikot-Aufhalt-Menschen gehört haben, zu Herzen genommen und haben ihn dann noch vor dem nächsten Spiel, war das das Halbfinale gegen Wales tatsächlich? Ich glaube, es war das Halbfinale, ja. Wo sich dann erst der eine mit ihm noch ein Selfie macht und der andere stellt sich einfach nebens Mannschaft.
Ronaldo feiert es total ab.
Genau, und war in dem Moment total locker. Das fand ich auch schöne Momente.
Yep.
Kurzum, es war das beste Turnier aller Zeiten.
Ach, nein. Ja, natürlich war es spielerisch manchmal ein bisschen zäh, aber die Mannschaften müssen halt jetzt auch einfach offensiv Lösungen finden und ich glaube tatsächlich, die Conclusio, die du aus taktischer Sicht aus diesem Turnier ein bisschen ziehen kannst, ist, alle Mannschaften haben gelernt zu verteidigen und gleichzeitig fehlt ganz, ganz vielen Mannschaften, fehlt die taktische Abstimmung, mit gezielten Spielzügen solche Verteidigungen aus den Angeln zu heben, was damit zusammenhängt, dass du dich als Nationalmannschaft nicht so gut aufeinander einstellen kannst, du kannst dich nicht so gut einspielen und tatsächlich haben dann deswegen die Mannschaften einen Vorteil, die einfach per se schon mal taktisch ein bisschen besser ausgebildet sind. Also was Italien defensiv und offensiv gemacht hat, war bockstark bei dieser EM. Und bei Deutschland hast du zum Beispiel gesehen, wenn Plan A nicht funktioniert hat und Plan A beinhaltete schockierend viele Flanken, dann hat tatsächlich der Plan B auch nicht funktioniert. Also die Doppelpässe, mit denen man mal in den Strafraum reingekommen wäre, das hat gefehlt. Und vielleicht ist das tatsächlich so ein bisschen die Entwicklung, dass du sagen kannst, naja, jetzt können halt auch kleine Nationen können sehr, sehr gut verteidigen. Und das reicht für den Moment erstmal, weil die Gegenbewegung, nämlich Tore zu erzielen, jetzt gerade schwieriger zu erzielen ist. Ja.
Ja, vielleicht. Vielleicht
aber auch nicht.
Vielleicht liegt es auch daran, dass dass zu viel gepasst wird und zu wenig gedribbelt wird. Wie viel Dribblings hast du denn, wie viel erfolgreiche Dribblings siehst du denn heutzutage noch in so einem hochgejazzten EM-Spiel?
Ja, da habe ich tatsächlich.
Völlig egal, was für Mannschaften da gegeneinander spielen, das gibt's fast gar nicht mehr. Natürlich kann man sagen, ja, wo soll er denn hindribbeln? Wenn er einen umdribbelt, dann stehen ja danach wieder fünf andere. Aber es gibt auch ganz, ganz oft, oder es gab auch ganz, ganz oft Situationen, wo hinter dem unmittelbaren Gegenspieler, der vor einem Spieler stand, egal bei welcher Mannschaft, erstmal 10 Meter gar keiner stand dahinter. Oder sag mal 8 Meter, was ja schon relativ viel Platz ist. Und dann habe ich aber trotzdem vergeblich auf das Dribbling gewartet. Nee, dann läuft er 2 Meter auf den Gegenspieler zu und passt dann schon wieder den Ball weiter. Also dieses Abtrainieren von Spezialeigenschaften, das finde ich nicht so gut. Und das ist auch eine Sache,
Entschuldigung, aber es hängt halt auch ein bisschen immer damit zusammen, dass der Ballverlust immer bedeutsamer wird. Dadurch, dass die andere Mannschaft halt auch weiß, wie man den Ball hält, und dann rennt man halt wieder sehr, sehr lange hinterher. Also,
ja, okay, das ist auch völlig okay. Und ich finde auch, dass Sané, obwohl alle sagen, Sané hätte viel früher spielen müssen, Entschuldigung, ich finde auch, dass er
so viele Ballverluste hat,
dass gerade gegen Frankreich Sané genau der falsche Spieler gewesen wäre, weil er einfach, natürlich probiert er immer was und er versucht es immer wieder, und dann kann man sagen, das ist ganz toll. Ich finde, das ist viel zu gefährlich, weil wenn er den Ball verliert gegen so eine Mannschaft, die schon in dem Turnier gezeigt hat, wie schnell sie dann nach vorne spielen kann, dann ist es nicht der richtige Spieler auf dem für so ein Spiel, den dann jetzt einfach mal zu bringen. Wenn es da 2-0 steht, dann okay, dann lasse ich das vielleicht, oder könnte ich das eher noch durchgehen lassen, dass sie sagen, ja, dann wechsle ihn halt dann nach 16 Minuten ein und nicht nach 80. Aber den von Anfang an zu bringen, hätte ich jetzt auch für falsch gehalten. Aber ich finde, dass man halt nie, du kannst so viel im Verwissenschaftlichen, im Fußball und so viele Sachen vom Reißbrett wegmachen, was man halt nie beim Gegner in den Griff bekommt, ist dessen Kreativität und was der einzelne Spieler macht, wenn er einen Ball hat. Und wenn ich das wieder mehr rausarbeiten kann als Mannschaft, dann habe ich einen Riesenvorteil, finde ich, ganz vielen anderen Mannschaften gegenüber, die halt sich nur über dieses Zusammenspiel definieren. Ich mag selber auch eher Mannschaftstore und nicht diesen Shaqiri-Seitfallzieher, den er einmal in seinem Leben trifft. Da fände ich es besser, wenn vorher der Ball 8-mal hin und her geht und dann am besten am 5er nochmal quergelegt wird, sodass der Gegner überhaupt keine Chance hat, irgendwie an den Ball zu kommen. Aber auf der anderen Seite finde ich schon, dass dieses bisschen Eigenwillige auch, das man braucht beim Fußball, dass das auch nicht zu kurz kommen darf und dass das auf gar keinen Fall noch weiter abtrainiert werden sollte. Oder weg.
Aber dafür haben wir ja in 2 Jahren wieder eine WM und dann machen das die ganzen Südamerikaner.
Mal gucken.
Ja, mal gucken. Ja, auch ein Thema dieser EM, die Belastung der Spieler, Copa America in 2 Jahren aufeinander. Wir werden uns wahrscheinlich, wenn wir uns an dieses Turnier zurückerinnern, in 4 Jahren bei der nächsten EM werden wir wahrscheinlich uns vor allem dran erinnern, dass das noch ein Turnier war. Denn was uns ja jetzt dann mit der Qualifikation für die Euro 2020 erwartet, das ist ja was komplett Neues mit diesen, ich glaube, es sind 4 Gruppen, die nach Stärken eingeteilt werden. Es spielen Kleine gegen Kleine, Große gegen Große. Es gibt ein Zwischenqualifikationsmatch. Es gibt ein UEFA Nations League Final Tournament im Juni 2019, was auch niemand braucht, ehrlich gesagt, außer irgendwelche TV-Rechteinhaber. Und natürlich ich, damit ich da Kurzpässe zu machen kann, klar. Es wird erst im März 2020 wird überhaupt erst feststehen, wer alles bei der Euro mitspielt, was auch deswegen Wahnsinn ist, weil ja das die Euro sein wird, die zwischen Baku und Bilbao ausgetragen wird. Also wird noch schwieriger für die Fans, sich zu organisieren, dass man mit seinem Team mitreisen kann. Also ich muss sagen, auch dahingehend fehlt mir die EM in Frankreich jetzt schon, denn es war trotz aller Bedenken, die man hatte und auch trotz einiger Dinge, die man kritisieren kann, auch jetzt rund um dem, was auf der Fanmeile passiert ist, während des Finals und Flitzer, die immer mal wieder aufs Spielfeld gerannt sind. Aber es war eine schön organisierte EM in einem Land, was sich drüber gefreut hat, diese EM zu haben, trotz aller Begleitumstände. Das fand ich, war schon schön an dem Turnier.
Und aus mitteleuropäischer Sicht natürlich auch so das letzte Turnier jetzt erstmal in absehbarer Zeit, das jetzt wieder so in erreichbarer Nähe stattgefunden hat.
Genau. Genau. Also ich werde noch ein Tribünengespräch aufzeichnen mit zwei Menschen, die 4 Wochen lang vor Ort waren, ein Journalist und ein Fan. Beide haben wahnsinnig viele Spiele gesehen. Das wird es so in Russland wahrscheinlich allein aufgrund der Entfernungen wird es nicht möglich sein. In Katar ja, wäre es zwar möglich, aber will man das? Stelle ich jetzt mal in Frage. Und dann haben wir halt zwischendurch noch diese Euro 2020, die eben, wie gesagt, ja, von Baku bis Bilbao.
Das könnte die grandioseste Idee aller Zeiten oder die beschissenste Idee aller Zeiten sein. Das kann man jetzt irgendwie noch nicht so sagen.
Also mein Gefühl sagt mir, nachdem jetzt schon viel drüber diskutiert wird, ist der Bogen überspannt, ist das Rad überdreht, das ist, glaube ich, genau die Radumdrehung, wo man dann eventuell nach der EM20 sagen wird, nee, also das war jetzt echt zu viel, Leute. Wollen wir nicht, so wie früher, wir treffen uns am Bolzplatz.
Nur noch Europameisterschaften in Deutschland, England, Frankreich und Italien.
20 Teams werden übrigens 2020 mit dabei sein. Kann man sich ganz gut merken. Naja. So, eure Schlussplädoyers. Stefan, was möchtest du zu dieser Europameisterschaft 2016 in Frankreich noch loswerden? Du hast jetzt noch die Chance und danach musst du im Rasenfunk für immer schweigen. Zu diesem Thema.
Ich bin absolut für mehr Dribblings und für mehr Kreativität von Einzelspielern. Das sollten wir mitnehmen aus dieser EM und uns dann darauf freuen, dass, weil jetzt ja die Defensivkünstler eher, ja, die Defensivkünstler, so kann man die Portugiesen, glaube ich, bezeichnen, das Turnier gewonnen haben, dass es schon bald wieder anders sein wird. Ganz sicher.
Ach, das finde ich sehr versöhnlich. Flo, möchtest du damit einstimmen? Schick uns mit einem guten Gefühl aus dieser EM raus, Flo.
Ich finde, das Turnier war nicht so schlecht, wie es gemacht wurde, und ich gebe ihm eine solide 2-.
Das ist schön. Und Highlight hat auch David Guetta. Ich habe schon gesagt, für die
Smoke.
I found a new button.
Genau.
Sehr schönes Video. Gab auch viele schöne Memes. Es war auch tatsächlich eine Internet-Europameisterschaft. Nicht so ganz überraschend, aber dass es dann 50 Ronaldos Motten-Accounts nach dem Finale gibt. Ja, das gehört zu unserer.
Und es waren keine Motten, sondern es waren Falter.
Nachtfalter, genau. Und es war klar, dass dieser Artikel noch kommen müsste. Ja, es war eine runde Geschichte, würde ich mal sagen. Ich gebe 3,5 von 5 Segways für dieses Turnier.
Ich spiele ein Outro.
Ja, ich werde mein Outro spielen, aber erst nachdem ich euch beiden gedankt habe, nämlich zum einen dem @flopomuk, Florian Bogner von eurosport.de, wo man auch in Fernsehsender Eurosport die U19-EM sehen kann. Flo, vielen herzlichen Dank, dass du mit dabei warst.
Danke, war eine schöne EM auch mit dem Rasenfunk.
Ach, danke, das freut mich. Außerdem mit dabei Stefan Rommel, der @knallgöver. Vielen Dank, Stefan, dass du dir Zeit genommen hast.
Immer wieder gerne.
Und jetzt muss ich nämlich noch auch den Hörern danken, denn es gibt ja den Rasenfunk Supporters Club. Wie ihr könnt uns jetzt unterstützen und helfen, dass wir den Rasenfunk peu à peu ein bisschen auf eigene finanzielle Beine stellen. Das würde mir und Frank sehr, sehr viel Luft verschaffen bei der Produktion des Rasenfunks. Ich danke heute auch mal wieder 3 Unterstützern. Zum einen Andrea Schmund, Katharina Vögele und Max Neuwian. Und gerade letztere ist vollkommen wahnsinnig und er und ich, wir wissen warum. Vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung und auch Dank an alle anderen, die jetzt schon unterstützt haben und das vielleicht in der Zukunft tun. Infos dazu findet ihr unter rasenfunk.de/unterstützen. Und dann würde ich sagen, machen wir die Nummer hier dicht. Vielen Dank, dass ihr alle Rasenfunk, Kurzpass und Schlusskonferenzfolgen gehört habt. Es gibt natürlich noch ein Tribünengespräch, habe ich ja schon angekündigt. Wie könnte es anders sein? Und dann haben wir diese EM in allen Variationen besprochen und diskutiert. Und dann freuen wir uns doch mal auf das nächste Turnier und gucken, vielleicht wird ja alles gar nicht so schlimm. Deswegen vielen Dank, liebe Hörer. Bis bald, macht's gut. Ciao.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.